Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe, wenn man die Wahl hat, Aufklärung über Demokratie. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und seit 23 Folgen organisiere ich für Sie solche Studien, solche Vortragsreihen im Studium Generale. Wenn Sie interessiert, was bisher geschah, dann schauen Sie doch mal in diese Faltblätter mit dem aktuellen Programm. Da steht eine Internetadresse notiert. Da können Sie die Vorträge aus den letzten 22 Folgen in Ton dokumentiert finden. Zwar nicht jeden, aber sehr viele. Wir haben mittlerweile über 200 Tonaufnahmen da stehen. Das kann ich mir an der Stelle immer in diesem Werbeblock nicht verkneifen, finden Sie an keiner deutschen Universität oder Hochschule, nur bei uns und tatsächlich für lau, das ist doch was. Also, da können Sie eine Menge hören und sich auf Ihre Abspielgeräte zu nicht kommerziellen Zwecken auch herunterladen und durch die Lande tragen. Ja, wenn man die Wahl hat, Aufklärung über Demokratie, wir hören über das Semester hinweg verschiedene Perspektiven hier aus der Philosophie, aus der Politik, aus der Wissenschaft, der Kultur und der Kunst. Heute Abend wird uns eine sehr pragmatische Seite, denke ich mal, der Politik beschäftigen. In welchem Gewand kommt sie daher? Und darüber wird uns etwas erzählen Professor Jochen Redeker. Jochen Redeker, der hier zu meiner großen Schande falsch geschrieben ist, kein C vorm K. Jochen Redeker hat natürlich studiert und zwar Grafikdesign an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, dort sein Diplom erworben und sich dann, glaube ich, ziemlich schnell danach selbstständig gemacht als Designer. Und hatte den finsteren, ehrgeizigen Plan, mit seiner Frau zusammen eine Agentur zu gründen, die, wenn ich das richtig erinnere aus seinen Erzählungen, binnen 10 Jahren zu den Führenden in Deutschland gehören soll. Das ist ihm gelungen, diese Agentur Strichpunkt gehört heute zu den führenden Agenturen in Deutschland, was Design betrifft, Corporate Design betrifft, auch Nachhaltigkeitsberichterstattung sind Themen, die diese Agentur macht und er hat auch schon im politischen Geschäft als Designer, Berater Kommunikation gemacht, hat für eine Partei, die ich jetzt nicht nenne, glaube ich in der Frage rund um Stuttgart 21 Informationen gestaltet und unter die Leute gebracht. Also er kennt sich auch mit dem politischen Geschäft als Gestalter aus und wird Ihnen etwas erzählen über Information oder Propaganda, das Design der Politik. Im Anschluss haben Sie wieder Gelegenheit, mit uns hier vorne ins Gespräch zu kommen und Herrn Redeker Fragen zu stellen. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen einen spannenden Vortrag von Jochen Redeker.
Vorstellung, versteht man mich so? Man versteht mich so. Ja, hinten auch? Geht, wunderbar. Ein schöner Saal, hier war ich glaube ich das letzte Mal vor 5 Jahren. Wir nehmen das da drüben im L-Gebäude immer nicht ganz so ernst mit diesen Vorlesungsthemen. Da sitzt man ja im kleineren Kreis und unterhält sich und guckt sich Bildchen an. Das ist bei Designern so, wir wollen ja die Welt eigentlich nur hübscher machen. Nicht irgendwie besser oder richtiger oder sonst irgendwie was, sondern es geht bei uns um Ästhetik. Und politische Ästhetik ist natürlich nicht nur eine Frage des Gestalterischen, sondern auch eine Stilfrage im Inhaltlichen, ist eine ethische Frage, wie das Design eigentlich generell sein sollte. Und darüber möchte ich heute ein bisschen berichten. Wie lange es dauert, weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken, ich habe das eine oder andere heute zusammengestellt, das eine oder andere auch gestern, um halbwegs aktuell zu bleiben. Es ist nur ein bisschen schwierig, über das aktuelle Design der Politik zu reden, weil sich die Parteien im Bundestagswahlkampf, der ja ansteht, noch zurückhalten mit ihren Kampagnen. Die Gesichter kennen wir schon, aber was da visuell passiert, noch nicht so ganz. Nicht so schlimm, weil es ist eh immer das Gleiche. Oder fast. Und darüber würde ich heute gerne mit Ihnen ein bisschen sprechen, um so das Level dessen, wo ich dilettiere und wo ich mich anstrengen muss, etwas abzuschätzen. Wer von Ihnen hat Psychologie studiert? Mir fällt ein Stein vom Herzen. Herzlichen Dank, das freut mich sehr. Dann kann ich da ein bisschen drüber Radio brechen und es fällt nicht so auf, wenn ich den einen oder anderen Fachbegriff nicht korrekt ausspreche. Wer von Ihnen ist ausgebildeter Kommunikationsdesigner? Das sind schon ein paar mehr. Und die andere Hälfte ist noch in der Ausbildung zum Kommunikationsdesign. Haben wir Politikwissenschaftler unter uns? Ja, du zählst nicht, Volker. In diesem, das wird aufgenommen. Ne? Es zählt selbstverständlich, dass Herr Professor Dr. Friedrich Politikwissenschaftler ist, und ich bin gespannt auf deine Fragen, lieber Volker, nach. Die Schwierigkeit bei diesem Vortrag allerdings, eine Audiodatei mit etwa 120 Bildcharts zu verbinden, müssen wir mal sehen, wie wir das hinbekommen. Sie haben jetzt den Vorteil, dass Sie direkt was aufs Auge kriegen, und das eine oder andere werde ich dann versuchen, etwa so zu beschreiben, dass der eine oder andere geneigte Hörer, sollte es Ihnen geben, dann vielleicht doch noch ein bisschen was von diesem Vortrag hat. Aber dennoch, nachdem ich diese Anfangsfragen gestellt habe, unser Thema ist, zur Wahl zu gehen. Zur Wahl zu gehen und eine Entscheidung zu treffen. Und um diese Entscheidung in die richtige Richtung zu lenken, geben sich die Parteien Mühe, geben sich ein Budget und geben ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich mit ihren Botschaften auseinanderzusetzen. Und wie sie das machen, wie das unterstützt wird, darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Das Basisthema ist allerdings zunächst mal dieser Wahlschein. Das ist die offizielle Aufforderung, in diesem Fall ein Muster für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, mit dem uns das Land Baden-Württemberg oder die Bundesregierung oder wer auch immer, nein, der Bundeswahlleiter auffordert, von unserem Wahlrecht als demokratisch gesinnte Bürger dieses Landes Gebrauch zu machen, manchmal auch als undemokratisch gesinnte Bürger. Insgesamt sieht das ziemlich genauso aus wie eine Einkommensteuererklärung, vielleicht etwas weniger kompliziert. Spätestens beim Wahlzettel wird es dann komplizierter. Und es gibt auch in unserer gebildeten Gesellschaft immer noch etwa 2% der Wähler, die nicht in der Lage sind, diese "Ich habe eine Erststimme, ich habe eine Zweitstimme"-Zettel richtig auszufüllen, geschweige denn diese Wahlbenachrichtigung überhaupt richtig zu dechiffrieren. Die größte Gruppe, die wir haben in Deutschland, die eine politische Partei wählt, auch nach aktuellen Umfragen, sind die, die keine wählen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir hier eine solche Kommunikation von Amts wegen haben, die uns das Gefühl gibt, das ist nicht die erste Bürgerpflicht, sondern das ist die erste Bürgerqual, mit der wir hier umgehen. Und ich habe mir erlaubt, das deswegen ein bisschen attraktiver zu gestalten, und würde Sie einfach mal spontan bitten, ob Sie den Aussagen zustimmen. Wer mag zum Beispiel von Ihnen diese Aussage? Wählen gehen. Hände hoch. Ja, das sind doch, würde ich sagen, so gefühlt etwa ein Viertel des Publikums, das finde ich nicht schlecht. Wer mag denn diese Aussage? Wählen gehen. Heieieiei. Das Ganze in Rot mit einem leichten Purpurbalken kommt hier überhaupt nicht an, oder Sie trauen sich nicht mehr. Es ist ein bisschen früh am Abend, Sie haben alle einen langen Tag hinter sich. Ich frage nochmal, wer mag diese Aussage gerne? Spontan, wer fühlt sich angesprochen? Jetzt trauen sich doch 3. Gucken wir mal drauf. Wer mag denn das hier in Himmelblau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh ja, holla, das ist fast so schön wie in Orange, das Ganze, ne? Also da geht einem so ein bisschen das Herz auf, fröhliche Farbigkeit. Wer kann mit dieser Aussage was anfangen? Das Ganze in Rot und in richtig kräftigen Buchstaben, wählen gehen. Auch nochmal, ein Herr, Multiple Choice ist in diesem Fall durchaus erlaubt, wir sind hier noch nicht bei der Bundestagswahl. Und wer mag das hier gerne? In Grün das Ganze. Etwas sachlichere Typografie, das sind vor allem die jüngeren Gesichter, die da hinten jetzt sich melden. Und einen habe ich noch, wer mag es denn bunt? Auch eine Idee dazu, gelber Hintergrund, Magenta und Cyan, Himmelblau, die Farben, die in diesem Saal niemanden begeistern. Das mag den einen oder anderen Wahlkampfstrategen nicht freuen. Einen hätte ich noch, vielleicht geben Sie sich jetzt doch nochmal einen Ruck, wenn jeder wählen gehen müsste, was hätten Sie von dieser Aussage? Ausgesprochen plakativ, eine Frakturschrift, ein weißer Kreis, roter Grund. Dinge, die wir kennen, die sich in unserem Volksbewusstsein eingegraben haben als eine der erfolgreichsten politischen Kampagnen. Ich sage das ganz bewusst und bin mir dieser Gefahr durchaus bewusst, dass diese Chiffrierung, die wir hier haben, nichtsdestotrotz etwas ist, was bis heute nachwirkt, was bis heute mit Deutschland assoziiert wird. Sie wissen, von was ich rede, wenn ich einen solchen Kreis schreibe. Wir könnten da auch eine Swastika, um den Begriff Hakenkreuz nicht zu penetrieren, hineinsetzen. Das hat etwas mit Markenbild und Markenwahrnehmung zu tun. Ich habe im zweiten Semester einen Kurs zum Thema Corporate Design, da geht es um Markenwahrnehmung und Markenbilder. Das heißt, es ist ein großer Unterschied in der Kommunikation dazwischen, was man selber kommuniziert und was bei der Zielgruppe ankommt. Wir sind alle in Deutschland durch 70 Jahre Demokratie und Frieden geprägt. Wir werden, wenn wir nach den Werten, die Deutschland ausmachen, spontan gefragt werden, werden Sie hiermit ganz spontan antworten? Was darf ich hören? Werte? Deutschland? Assoziationen? Ich habe das falsche Bild da stehen, ne? Also das, was da kommt, ist Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Technikfreundlichkeit, vielleicht auch Sportlichkeit, Fußballweltmeister. Das sind die Werte, die uns Deutschen zu Deutschland einfallen. Wenn wir die gleiche Frage stellen, genauso ungestützt, wie ich das hier gerade gemacht habe, und denken Sie sich dieses nette visuell hier einfach mal weg, und ich stelle diese Frage in den USA, ist die Antwort Nummer 1 Adolf Hitler, die Antwort Nummer 2 Sauerkraut und die Antwort Nummer 3 Bier in veränderlichen Gewichtsanteilen. Das fällt uns Deutschen zu uns nicht ein. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Markenwahrnehmung, das Bild, was in einer Zielgruppe auftaucht, das Corporate Image ein anderes ist als das, was die Corporate Identity, das, was man selber von sich behauptet, nach außen trägt. Und um diese Lücke zu überwinden, gibt es das Kommunikationsdesign. Wir sind diejenigen Menschen, die dafür gebucht werden, als gedungene Künstler sozusagen mit visuellen Mitteln, diese Aussagen kongruent zu machen. Und möglichst, wenn es um Demokratie geht, dann auch ein Demokratieverständnis darzustellen. Wenn es um eine Partei geht, die ein C im Namen hat, auch dieses C weiter zu transportieren und so weiter und so fort. Um sich das aber zu verdeutlichen und rauszukommen aus dem reinen Kommunikationsdesign, habe ich eine kleine Agenda vorbereitet. Wir sollten zunächst mal, deswegen die Frage am Anfang, einen kleinen Ausflug in die Psychologie machen. Denn wenn das funktionieren soll, dieses Bild, was man von sich selber hat, ich bin der beste oder die beste geeignete Politikerin für die Aufgaben, die anstehen, auch bei seinem Rezipienten, bei seiner Zielgruppe zu verinnerlichen, dann muss man zunächst mal wissen, wie Werbung funktioniert, wie Wahrnehmung funktioniert und wie Entscheidungen funktionieren. Denn darum geht es. Werbung ist eine Einladung zur Auseinandersetzung mit dem Ziel einer Entscheidung. Und dann können wir uns ein bisschen anschauen, wie denn das Design der Politik diese Entscheidungsfindungen und diese Wahrnehmungen nutzt, wie es diese Erkenntnisse dazu nutzt, um genau diese Aussage nach draußen zu treffen. Und das Letzte ist, ich hatte es ein bisschen angekündigt, Ethik in der Politik, heikles Thema, ähnlich im Grafikdesign, heikles Thema, zu fragen, wie wir damit eigentlich umgehen können. Was ist verantwortungsvolle politische Werbung? Was ist verantwortungslose Werbung? Wo ist die Grenze? Und ich bin gespannt auch auf die Diskussion mit Ihnen nachher, denn diese Frage ist durchaus gar nicht so einfach zu beantworten, wie es zunächst scheint. Beginnen wir mal damit, wie Werbung funktioniert. Da haben wir eigentlich vier Aussagen, die immer wieder die gleichen sind. Das erste ist, hallo, ich bin's, ich habe ein Produkt, ich heiße Joghurt oder ich heiße Milka oder ich heiße Apple oder sonst irgendwie was. Die zweite ist, vertrau mir, ich mache da was Gutes, ich mache da was Richtiges, ich mache was, was dich interessieren könnte. Die dritte Aussage ist, begehre mich, ich bin nicht nur gut, ich bin besser als die anderen. Und die vierte Aussage, darauf läuft es natürlich raus, kauf mich, du Sau. Manchmal auch etwas freundlicher ausgedrückt, das ist eher so die niederschwellige Supermarktwerbung mit dem großen Störer, billig. Man kann das auch edler machen, René Lézard leider teuer, aber darauf läuft es raus. Mit anderen Worten, dieses Prinzip nennt man in der Werbekommunikation das AIDA-Prinzip, Attention, Interest, Desire and Action. Damit funktionieren Werbe- und Kommunikationsaussagen, das sind wir so gewohnt. Das heißt, wir kennen das aus der Werbung, als sie in den 50er Jahren noch unschuldig gewesen ist, da war der Dr. Best. Der Dr. Best hatte einen weißen Kittel an und auch einen Doktortitel vor dem Namen und der hat dann eine Zahnpastatube in den Fernseher reingelegt. Er hat gesagt, also Achtung, hier geht es um Gesundheit. Das ist ein Thema, was dich interessieren sollte und du solltest mir bitte auch vertrauen, denn ich bin Arzt, ich weiß, von was ich rede und diese Zahnpasta ist wirklich die beste. Was solltest du also tun? Kaufen. Was haben die Deutschen gemacht? Dr. Best gekauft. Heute funktioniert Werbung nicht mehr ganz so einfach, aber die Prinzipien sind die gleichen geblieben. In der politischen Werbung sind die Prinzipien auch nicht großartig unterschiedlich. Erste Aussage, hallo, ich bin's, ich möchte da in diesen Bundestag oder in das Kanzleramt mit rein. Ich kenne dich. Ich kenne dich ist ein bisschen was anderes als, ich habe da was Interessantes. Wenn ich dich kenne, vertrete ich deine Interessen. Das ist ein ganz wichtiger Kommunikationsfaktor für Politik. Die dritte Aussage ist, hab mich lieb, bitte. Vertrau mir nicht nur, sondern hab mich so lieb, dass du mich wählen gehst. Nichts anderes als eine Aussage und zum Teil auch sich selber zu verkaufen, eine, intelligente und durchaus nicht anzügliche Form der Prostitution, wie das wir Grafikdesigner aus Künstlersicht durchaus auch machen. Also kein böses Wort. Wir kennen auch dafür eine Begrifflichkeit, das 4P-Prinzip, Picture, Promise, Proof, Push. Das heißt, ich zeige erstmal ein Bild, wer bin ich denn eigentlich? Ich verspreche etwas, ich kenne mich mit deinen Interessen aus, du bist Arbeiter, du bist Akademiker, du bist Christ, du bist was auch immer. Ich beweise dir, dass ich mich damit auskenne und dafür geh bitte wählen. Das ist die Aussage in der Politik. Und um dem nahe zu gehen, brauchen wir ein bisschen Knowledge über Knowledge, Neudeutsch, Das ist im Kommunikationsdesign so üblich, dass man hin und wieder ein paar englische Fachbegriffe einpflichtet. Man kommt ein bisschen kompetenter rüber. Das werden wir nachher noch etwas beleuchten. Wie sieht eigentlich die Sprache in der Politik aus? Ich glaube, im Rahmen dieser Reihe gibt es da auch das eine oder andere. Wir als Fachleute für Kommunikationsdesign, meine Professur lautet Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Corporate Identity und Corporate Design, da wird es schon sehr englisch, da tut man sich immer ganz gut, wenn man so ein paar schwer verständliche Fachbegriffe einpflegt. Sehen Sie es mir nach. Ich werde trotzdem mich bemühen, die Wahrnehmung auf weitgehend Deutsch zu erklären. Das Erste, was ich Ihnen nahebringen möchte, ist, dass es was auf die Augen gibt, und zwar grundsätzlich und überall, denn 83% der Sinnesreize werden durch den Sehnerv veranlasst. Mit anderen Worten, das Auge ist mit Abstand das, was das Gehirn am meisten beschäftigt. Wir haben eine Menge andere Sinne, mit denen wir schöne Dinge erleben können, aber sie werden längst nicht so intensiv rezipiert und längst nicht so intensiv wahrgenommen vom Gehirn wie der Sehnerv. Deswegen ist Grafikdesigner der wichtigste Beruf der Welt, denn wir kümmern uns darum. Design ist dope für den Sehnerv. Da kommt das rüber, was ins Auge rein soll und was im Hirn dann das auslösen soll, was zu einem Kaufimpuls, ohne den der Kapitalismus nicht funktionieren würde, oder zu einem Wahlimpuls, ohne den die Demokratie nicht funktionieren würde, führen soll. Ganz wichtig ist aber die Unterscheidung. Design ist nicht nur dope für den Sehnerv, es ist keine Kunst. Zunächst mal ist das so, ich habe an der Kunstakademie studiert. Wir haben hier drüben wunderschöne Semesterendausstellungen, wo Sie wirklich auch künstlerisch hochwertige Produkte sehen können. Wir haben eine Professur für Illustration. Aber Design ist keine Kunst, sondern Mittel zum Zweck. Der berühmte Grafikdesigner Kurt Weidemann, vor ein paar Jahren verstorben, Gestalter des Porsche-Logos, des Mercedes-Logos, hat immer gesagt, der Künstler macht, was er will, der Designer will, was er macht. Da ist ein Auftraggeber dahinter, der eben genau diesen Botschaftstransfer deutlich machen möchte. Und diese Mittel zum Zweck, die haben einen ganz kleinen, aber feinen Haken. Und damit komme ich wieder zur Psychologie. Wir glauben alle, dass wir beurteilen können, was wir sehen. Können wir aber nicht. Design ist angewandte Tiefenpsychologie. Eigentlich nichts anderes. Wir geben Ihnen die Vorgabe, zu sagen, Sie glauben, Sie sehen da was. Sie glauben, Sie können das dechiffrieren. Sie glauben, das ist die Botschaft, die da steht. De facto sehen Sie viel, viel mehr. Nämlich im Unterbewussten. Und es gibt keinen besseren Highway in diese sogenannte subliminale Perzeption, um auch ein bisschen wissenschaftlich und dann doch halbdeutsch oder lateinisch rüberzukommen, als das Auge. Das Auge suggeriert uns, das, was ich sehe, nehme ich wahr und das ist wahr. Wir haben ganz lange die Thematik gehabt, dass bei Gerichten das Beste, was passieren konnte, war, dass man Detektiv organisiert hat, der hat ein Foto geschossen, hier findet der Ehebruch statt und dann war es klar, Mann schuld oder Frau schuld und ab mit dir Alimente zahlen, was auch immer. Funktioniert nicht mehr, Fotos sind keine gerichtsfesten Beweise mehr, weil wir heute Technologien haben, die Fotos bis in das letzte Pixel hinein so verfälschen können, dass selbst der technisch versierteste Richter nicht mehr entscheiden kann, ist das ein Beweis oder sind das Fake News. Und das geht natürlich nicht nur mit dem Foto, sondern das geht auch mit vielen anderen Themen so. Design wirkt viel, viel stärker aufs Unterbewusstsein als aufs Bewusstsein. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir uns um das Thema Wahrnehmung auseinandersetzen und damit auseinandersetzen, dann geht es eigentlich um Aufmerksamkeit. Und ich möchte Ihnen ein paar Beispiele aus der Psychologie nennen zu diesem Thema. Es gibt eine sogenannte Unaufmerksamkeitsblindheit. Ich habe hier drunter geschrieben, Aufmerksamkeit oder warum Gorillas nicht Basketball spielen. Eine der bekanntesten wahrnehmungspsychologischen Testanordnungen ist, sie geben einer Gruppe von Rezipienten, Studierende sind das meistens, weil die kostenlos verfügbar sind für die meisten Tests. Damit wird es auch ein bisschen verfälscht, weil man da eine bestimmte Bevölkerungsgruppe hat. Aber dennoch nehmen wir Sportinteressierte. Sie lassen die ein Basketballspiel anschauen. Das haben Simons und Chabrie 1999 gemacht. Eine Mannschaft in weißen Trikots, die andere Mannschaft in schwarzen Trikots. Die Aufgabe der Fokusgruppe war, zählen Sie die Ballkontakte. Etwa in der Hälfte der ersten Spielzeit im Basketballspiel lief ein als Gorilla verkleideter Mann durchs Bild, blieb im Mittelkreis dieses Basketballspiels stehen, guckte sich um, winkte fröhlich in die Kamera und lief wieder weg. Am Ende des Basketballspiels wurde die Fokusgruppe gefragt, wie viele Ballkontakte hatte Weiß, wie viel hatte Schwarz und ist Ihnen noch irgendwas aufgefallen? Weniger als 50% der Menschen haben sich an diesen Gorilla auf dem Basketballfeld überhaupt erinnert. Mit anderen Worten, wenn wir abgelenkt sind, dadurch, dass wir uns auf etwas konzentrieren, was wir erwarten, dann sehen wir Dinge überhaupt nicht, obwohl sie stattfinden. Das nutzt natürlich auch die Werbung, das nutzt auch die Kommunikation, solche Effekte, dass man Botschaften so von hinten durch die Brust ins Auge, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall, unterbringt. Und es muss nicht immer ein Gorilla sein, es können auch sehr viel tiefer gehende Informationen sein. Ein weiteres Thema ist die Thematik, what you see is what you get. Das kennen wir aus dem Internet. Ich bekomme etwas, wenn ein Programm so funktioniert, ist es gut programmiert. Die Schwierigkeit allerdings ist das Priming dabei. In Wahrheit sehen wir nicht, was vor uns liegt, sondern wir sehen das, was wir sehen wollen. What you see is what you want to see. Ich nenne Ihnen auch dazu ein Beispiel. Hat nichts mit Sehen zu tun, sondern mit einem anderen Rezipienten, einem anderen Priming. Grundschullehrer sind Menschen, die die Karriere in unserem Land entscheidend beeinflussen können durch eine Schulempfehlung. Inzwischen ist die freiwillig. Das heißt, man kann ihm auch widersprechen und dafür gibt es auch ganz gute Gründe. Ein sehr guter Grund wäre, wenn Sie Ihr Kind Kevin oder Chantal genannt haben. Ich weiß nicht, ob das hier jemand trifft, dann Kevin? Okay. Sollte ein Kevin oder eine Chantal hier in der Runde sein, dann haben Sie schwer gehabt in der Grundschule. Grundschullehrer, die gefragt werden, ob sie typische Namen für verhaltensauffällige Kinder nennen können, kommen zu 51,2% auf den Namen Kevin, gefolgt von Justin und Dennis. Und dann kommt die Chantal und die Jacqueline. Das heißt, wir haben auch bei Grundschullehrern aus der vermeintlichen Erfahrung heraus, dass Kinder, die diese Namen tragen, besonders verhaltensauffällig sind, ein Priming, bei dem man davon ausgehen kann, und das zeigen Folgestudien, dass ein Deutschaufsatz von einem Kevin tendenziell mit einer schlechteren Priming-Situation vom Lehrer bewertet wird, als ein Deutschaufsatz von einem Markus beispielsweise. Und das geht so weiter mit vielen anderen Implikationen und es macht eigentlich keinen Spaß. Mit anderen Worten, wir haben da etwas vor uns, wir bewerten das, ohne dass wir glauben, dass wir etwas bereits vorbewerten. Wir werden geprimed durch eine bestimmte Information und das geht auch durch den Sehnerv. Das sind self-fulfilling prophecies. Ich gehe zu einem Date, ich wünsche mir so sehr, dass diese Frau schön ist, und ich werde sie durch eine rosarote Brille sehen, weil sie vielleicht mir irgendwie nett geschrieben hat. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie aussieht, aber ich habe die Erwartungshaltung, dass sie schön ist, also werde ich die schönen Aspekte an ihr eher beurteilen können. So sehen wir alle und so funktioniert eben auch Kommunikation. Ich mag es irgendwie, ich weiß aber auch nicht, warum, ist so eine Aussage, die wir ganz oft kennen und die ist in der politischen Kommunikation natürlich von entscheidender Bedeutung. Reizwahrnehmung können wir trennen in eine Bottom-up-Wahrnehmung. Das, was uns der Reiz nahelegt. Ich sehe etwas, ich sehe, das ist rund, das ist rot, das ist groß. Das andere, und das ist mindestens genauso wichtig, sagt die Psychologie, ist die Top-Down-Wahrnehmung. Was legt uns unser Wissen über diese Reizinformation nahe? Warum ist das so? Wir haben in Deutschland etwa 3000 Markenkontakte am Tag. Fängt morgens an, wenn ich nach meinem Handy greife, dann habe ich da schon Apple oder Samsung, und dann habe ich die Logos von Facebook und von Spiegel Online oder was ich auch immer so drauf habe, oder Bahn.de. Und dann gehe ich durch den Tag und habe etwa 3000 Markenkontakte. Die sagen mir erstmal gar nichts. Die sagen mir mehr, wenn ich sie öfter sehe. Und sie sagen mir etwas, wenn ich mit dieser Marke etwas verbinde. Wenn ich zum Beispiel ein Coca-Cola-Logo sehe, gibt es einen klassischen Test. Wenn ich ein Coca-Cola-Logo permanent sehe, dann bekomme ich irgendwann Durst. Und wenn ich dann vor einem Getränkeregal stehe, dann greife ich zur Coca-Cola. Unabhängig davon, ob die mir schmeckt oder nicht, weil ich die Marke Coca-Cola so oft gesehen habe, dass ich einfach automatisch diesen Aspekt habe. Da gab es in den 70er Jahren, 80er Jahren ganz üble Tests in Kalifornien in Kinos, als die Bildfolge von 24 auf 25 Bilder umgestellt wurde im Kino. Das menschliche Auge sieht etwa 21 bis 22 Bilder bewusst. Danach fängt es an zu flimmern. Sie kennen den Effekt bei einer Felge beim Auto. Irgendwann dreht sich das schneller und dann könntet ihr zwischendurch auch mal die Farbe wechseln. Wir würden das gar nicht wahrnehmen. Die dreht sich einfach weiter. Schlaue Werbestrategen haben jedes 25. Bild in Kinospots mit einem Coca-Cola-Logo ausgetauscht. Wir sehen diesen Film flimmerfrei. Der Umsatz für Coca-Cola in diesen Kinos hat sich um 400% erhöht. Das heißt, subliminale Wahrnehmung, unterschwellige Wahrnehmung spielt eine ganz große Rolle. Und dazu kommt, dass ich mit diesem Reiz was anfange. Es gibt Markentests, die sagen, Blindverkostung, hier sind zwei Coca-Cola-Flaschen. Ich sage schon Coca-Cola-Flaschen, ne? Das ist fast ein Akronym, was wir hier haben. Zwei Flaschen mit einer koffeinhaltigen Brause. Die sind beide schwarz und neutral. Man testet die, fragt die Zielgruppe, was ihnen besser schmeckt. Im normalen Test sagen 40% die Flasche A, 60% die Flasche B. Ich entferne diese schwarzen Hüllen und plötzlich ist das Verhältnis umgekehrt. Weil in der Flasche A Coca-Cola war, in der Flasche B Pepsi und wir Deutschen Pepsi weniger mögen, aufgrund weniger Werbedruck, weniger Wahrnehmbarkeit. Wir haben eine bestimmte Information damit verbunden, wie zum Beispiel Coca-Cola war das Getränk der Sieger nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat sich in unser kollektives Bewusstsein eingebrannt, weil Coca-Cola die amerikanischen Soldaten, egal wo an der Front, mit Colaflaschen versorgt hat, zum Preis wieder heim für 5 Cent. Das heißt, unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die haben das Bild des siegreichen Soldaten mit der Colaflasche in der Hand eingebrannt in ihr Gedächtnis. Und das sagt ihnen, Cola kann nicht so ganz schlecht sein, wenn ich die politische Wirkung insgesamt anschaue. Das heißt, wir beurteilen Reize nicht nur danach, was wir sehen, sondern was wir über diese Information bereits wissen. Und das hat Auswirkungen auf unsere Entscheidungen. Schauen wir uns mal an, wie die funktionieren. Keine Sorge, die Bilder kommen schon noch. Für die Entscheidungswahrnehmung im Hirn gibt es 2 ganz wesentliche Themen. Sie findet entweder zentral oder peripher statt. Das Ganze nennt sich das Elaboration Likelihood Modell von Petty und Cacioppo von 1986. Und das besagt, mal ganz grob gesprochen oder als Designer, Herz schlägt Hirn, manchmal zumindest. Oder aber die Information, die ich mit dem Hirn aufnehme, ist nicht das Einzige, was ich bewerte. Das kennen wir alle, wenn Sie sich nach den wirklich wichtigen Entscheidungen in Ihrem Leben fragen. Haben Sie die rational getroffen oder haben Sie die mit dem Herzen getroffen? Ich hoffe sehr für Sie alle, dass Sie die mit dem Herzen getroffen haben. Das gilt aber nicht nur für Beziehungsfragen. Das gilt auch beispielsweise dafür, ich bin gerade von Stuttgart hergefahren, ich habe um diese Uhrzeit 2,5 Stunden gebraucht. Ich fahre ein relativ PS-starkes Fahrzeug. Ich hätte genauso gut ein ganz, ganz schwaches altes Fahrzeug nehmen können, ich wäre genauso schnell hier gewesen. Denn bei diesen Verkehrsverhältnissen kann ich nicht schneller ankommen von A nach B. Mein Ziel war, von A nach B zu kommen, nicht besonders komfortabel zu fahren oder nicht die Nachbarn auf der Autobahn zu beeindrucken. Ich habe mich trotzdem beim Kauf meines Fahrzeugs für ein Fahrzeug entschieden, das 4 oder 5 Mal teurer ist als ein anderes. Warum habe ich das gemacht? Weil ich es geil finde. Weil es mir Spaß macht, weil ich den Nachbarn eben doch beeindrucken will, weil ich eingebaute Vorfahrt haben will oder was auch immer meine Themen gewesen sind, mit denen ich mit dem Herzen entschieden habe. Und diese Entscheidungen bewerten wir oft wichtiger als das, was wir rational sehen. Mit anderen Worten, Faulheit siegt, wenn es gut aussieht, sind die Argumente wurscht. Und das weiß die Werbung, das weiß das Design, das weiß die Politik. Und das geht nicht nur für Farbe, sondern auch für die Stimmlage, für eine Musik, für Erotik, für Humor, für all diese Dinge, die unser Unterbewusstsein, die unsere emotionale Kompetenz ansprechen. Und dazu kommt, dass diese Faulheit auch eine Thematik hat, die man nicht nur, wie in diesem Fall, persuasive, also überzeugende Kommunikation nennt, sondern Entscheidungen funktionieren ganz prinzipiell nach dem Motto, involviert sein ist viel anstrengender als heuristisch vorgehen. Heuristisch ist so eine innere Daumenregel, kann man grob sagen. Ich weiß da was, ich kenne da was, deswegen entscheide ich mich so, wird schon nicht falsch sein. Und dieses einfach Glauben ist viel einfacher, als einfach zu argumentieren. Deswegen machen wir das gerne. Das Hirn ist immer darauf angelegt, so wenig Arbeit wie möglich zu haben. Sonst haben wir Stress und Stress ist nicht gut. Und politischer Stress ist schon gleich gar nicht gut. Mit anderen Worten, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann gucke ich immer erstmal, welche macht mir weniger Arbeit. Und wenn ich meine, schon etwas zu wissen, dann entscheide ich mich meistens auch dafür. Bei politischen Entscheidungen und auch bei anderen Entscheidungen gibt es eigentlich 4 Themen, in denen die Wahrnehmungspsychologie das darstellt. Es gibt extensive Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, die wir gut vorbereiten, bei denen wir uns intensiv auseinandersetzen. Es gibt Menschen, der Homo politicus als solcher, der sich intensiv mit einem Wahlprogramm auseinandersetzt, jeden Abend Frau Maischberger anschaut und dann zu einem Ergebnis kommt, das seine Wahl beeinflusst. Für diese Menschen ist vielleicht Frau Maischberger Sendung gemacht, aber keine politische Werbung. Die erreichen sie dadurch nicht. Denn diese kurzen Botschaften, die Sie in einer Werbekampagne, Wahrnehmung eines Plakates, eines Großflächenplakates im Stadtbild, weniger als 0,7 Sekunden unterbringen können, die sind für jemanden, der sich nach 10 Stunden Talkshow für eine politische Richtung interessiert, vollkommen irrelevant. Der hat sich extensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Das sind aber nach Untersuchungen weniger als ein Drittel der Wähler, die sich tatsächlich so intensiv mit einem politischen Programm auseinandersetzen. Die zweite Entscheidungsthematik ist sehr viel wichtiger. Limitierte Entscheidungen. Ich muss etwas entscheiden, ich muss eine Partei wählen, aber ich hatte echt keine Zeit, mich mit dem Programm zu beschäftigen. Was mache ich denn jetzt? Irgendwie brauche ich Informationen, ich habe sie nicht, ich gehe aber trotzdem zur Wahl und was tue ich dann? Das sind im klassischen Sinne ein Großteil der unentschiedenen Wähler. Und das sind immerhin am Wahlabend noch 14% nach aktuellen Untersuchungen, die gehen zur Wahlkabine oder am Wahltag, stellen sich hin und überlegen, Kreuz oben, Mitte oder unten. Was mache ich denn jetzt gerade? Die dritten erreiche ich auch nicht. Das sind die habituellen, die ritualisierten Entscheider. Nicht nur in der Politik, auch in einer Konsumsituation. Die nehmen immer den Joghurt von Weinstephan. Auch wenn ein Konkurrenzprodukt neu auf dem Markt ist, wenn da Werbung dafür gemacht wird, das hat die Oma schon auf den Tisch gestellt, deswegen kann es nicht schlecht sein. Dass es damals etwas aus einem Kloster war und heute von der Müller Group, ist vollkommen egal. Dass die Milch damals aus dem Alpenvorland kam und heute aus Rumänien, ist auch wurscht. Das ist Weinstephan, der Marke vertraue ich. Und deswegen werde ich diesen Joghurt immer gerne essen. Und er wird mir auch besser schmecken als andere Joghurts. Ich bin nämlich dran gewöhnt. Wir kennen das alle, wenn wir nach Holland gehen, das Brot ist immer lapprig. Die können noch so gut backen. Der Holländer hat schlechten Toast und das wissen wir und das war schon immer so. Und egal, was die da jetzt draus machen, uns wird dieses Brot nicht schmecken. Die werden wir nicht erreichen, wohl aber die Impulsivwähler. Die, die durch einen bestimmten Reiz ganz schnell in eine Richtung kommen können. Und da haben wir im Wahlkampf Möglichkeiten, die ich einfach mal in klassischen Statements zusammengefasst habe. Ein typisches Statement, 6 Stück habe ich mal ausgesucht, wäre, das ist nun mal so, glaub mir. Klassischer Satz, kennen wir oft, wenn man keine Lust hat auf eine Diskussion. In der Psychologie nennen wir das die Repräsentativitätsheuristik. Wir trauen unseren eigenen Klischees, ob sie stimmen oder nicht. Da gibt es ganz bösartige rassistische Klischees, die muss ich jetzt nicht wiederholen. Es gibt aber auch andere Klischees, ich werde Ihnen nachher ein paar Beispiele zeigen. Eine zweite Aussage ist die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Solchen Aussagen vertrauen wir. Wenn uns etwas spontan einfällt, dann ist es in uns drin, das kommt aus uns raus, das mögen wir und daran erinnern wir uns auch besser als an andere Themen. Klassisches Beispiel aus der Psychologie. Sie haben eine Partnerin, einen Partner und Sie müssen Abwasch machen. Sie haben leider keine Spülmaschine und jetzt geht diese Diskussion los. Ich habe aber erst gestern und du machst sowieso nie den Abwasch. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich mache die ganze Zeit den Abwasch und nur weil du gestern den Abwasch gemacht hast, heißt das noch lange nicht, du bist dran und so weiter. Fürchterlicher Ehekrach. Niemand hat eine Statistik geführt. Niemand kann beweisen, wer häufiger abgewaschen ist. Beide Partner erinnern sich aber an ihren letzten Abwasch und finden, jetzt ist der andere an der Reihe. Das ist eine Thematik, bei der die verfügbare Information, ich erinnere mich daran, wie oft ich abgewaschen habe, wichtiger ist als die vielleicht faktische Information, dass der Partner häufiger abgewaschen hat. Auch das nutzt die Politik in der visuellen Form. Ein weiteres Thema, die Rekognitionsheuristik. Das kenne ich doch bestens. In dem Moment, wo ich mich an etwas erinnere, weiß ich auch schon, ob es richtig ist oder nicht. Der Ulmer Psychologe Gerd Gigerenzer hat das mal an einem sehr schönen Beispiel gezeigt. Er hat Menschen gefragt in einer Studie, ob ihnen der Name San Diego oder San Antonio mit mehr Einwohnern verbunden ist, Deutsche. Zu sagen, welche amerikanische Stadt hat mehr Einwohner, San Diego oder San Antonio? Die Antwort waren zu 85% San Diego und diese Antwort ist richtig. Gefragt, ob die Leute das wissen, haben wiederum 85% gesagt, nee, keine Ahnung, ich habe bloß von Santa Antonio noch nie gehört. Und weil ich San Diego schon mal gehört habe, gehe ich mal davon aus, dass es vermutlich mehr Einwohner haben wird. Ja? Mit anderen Worten, wir kennen etwas, wir wissen, dass das so sein müsste, also wird es schon auch richtig sein. Und auch dafür hat die Politik visuelle Ausdrucksformen. Ein weiteres Thema ist der Herdentrieb. Gar kein psychologisches Grundwort, aber eines, dem wir alle nachlaufen, das finden doch alle anderen auch, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich möchte mich nicht außerhalb der Menge der Gruppe stellen, denn das ist etwas, was wir archaisch geprimed haben. Wenn alle in die eine Richtung laufen und ich laufe in die andere, dann laufe ich vermutlich gerade dem Löwen ins Maul und nicht von ihm weg. Es sei denn, ich bin Jäger, dann wäre es schön. Und dieses Thema schön ist auch eines, was mich zum letzten Punkt bringt oder zum vorletzten Punkt bringt. Der sieht aber gut aus, den wähle ich. Das ist der Halo-Effekt. Vor der Bundestagswahl 2013 hat die Bild-Zeitung einen großen Vergleich gemacht. Und was war drin? Nicht die Kernaussagen der Politikerinnen bzw. Politiker, die zur Wahl standen, sondern Krawattenfarbe versus Kostümfarbe. Gang, Statur, Haltung und so weiter. Sind die mir sympathisch oder nicht? Wie sehen die denn eigentlich aus? Und das ist ein Fakt, ganz klar und psychologisch nachweisbar. Menschen, die attraktiver sind, halten wir für freundlicher, für kompetenter und für intelligenter. Und deswegen tut es einem Politiker verdammt gut, wenn er oder sie gut aussieht. Halo-Effekt gilt aber noch für andere Themen. Und der letzte, und das ist vielleicht der wichtigste, das ist mir alles zu kompliziert, die sogenannte Komplexitätsreaktanz. Da wird es wieder anstrengend. Wenn etwas kompliziert wird, eine Auseinandersetzung über die Flüchtlingspolitik, baue ich eine Mauer oder nicht, lasse ich die Leute rein oder nicht, 1000 Auswirkungen auf das ganze Thema. Um Gottes Willen, das ist mal viel zu kompliziert. Hat nicht irgendwo jemand eine einfache Antwort? Und schon sind wir bei populistischer Politik. Denn die populistische Politik gibt einfache Antworten auch auf komplexeste Sachverhalte. In dem Wissen, dass wir gar nicht mehr nachdenken wollen, dass wir dankbar dafür sind, und zwar wir alle. Und darauf möchte ich raus, das ist für mich ein Kernpunkt, nicht nur die Dumpfen wählen populistische Parolen. Wir sind alle dafür anfänglich. Wir müssen nur gucken, wie wir damit umgehen. Und da kommt jetzt die Frage, wie kann das Design denn eigentlich diese Erkenntnisse für politische Werbung nutzen? Ganz einfach, indem wir sie nutzen und indem wir darauf aufbauen. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Volker, du hattest es in deinen eingehenden Statements erwähnt. Ich habe das Vergnügen mal gehabt oder das Missvergnügen, für das Thema Stuttgart 21 zu arbeiten. Stuttgart 21 für die Konstanzer, die noch nie in Stuttgart waren. In Stuttgart gibt es einen Bahnhof. Und dieser Bahnhof hatte eine gewisse politische Auseinandersetzung zur Folge, weil dem Stuttgarter sein Häusle nicht wackeln soll, wenn die unten durch den Tunnel bohren. Und weil es nicht 15 Jahre Baustelle geben soll und weil diese Baustelle nicht 1,8, sondern 10 Milliarden kosten möge. Es gab viele Argumente pro und contra. Momentan wird dieser Bahnhof gebaut. Aber mit einer Aussage pro oder contra Stuttgart 21 konnten sie sich in Stuttgart die Nachbarschaft kaputt machen. Da sind alte Freundschaften auseinandergegangen, weil der eine den einen Argumenten geglaubt hat, der andere den anderen Argumenten geglaubt hat. Und das eine Argument war zunächst mal dieses hier. Die Bahn hat Voruntersuchungen gemacht, sie hat ein Bahnprojekt in Auftrag gegeben, das größte europäische Bauprojekt bis dato, wahrscheinlich wird es auch das teuerste, und sie hat festgestellt, die Leute mögen das nicht so. Da ist jetzt doch Staub da und Baustelle und irgendwie man muss länger zu den Zügen laufen. Und dann haben sie eine renommierte Berliner Agentur gebeten, ein tolles Logo zu machen. Und das haben sie am Ausgang von der Tiefgarage vom Stuttgarter Bahnhof aufgehängt und gesagt, hey, Stuttgart 21 ist das neue Herz Europas. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Problem wahrgenommen. Der Schwabe fühlt sich unterrepräsentiert. Wenn man ihm aber sagt, dass der Bahnhof genau in der Mitte zwischen Stockholm und Bukarest oder ich glaube zwischen Stockholm und Rom und Paris und Bukarest liegt und man da beide Linien fährt, dann ist Stuttgart da in der Mitte. Sind Sie schon mal von Stockholm nach Rom mit der Bahn gefahren oder von Paris nach Bukarest? Ich wünsche es Ihnen nicht, aber wenn Sie dann in der Mitte mal Luft holen müssen, steigen Sie in Stuttgart aus. Und deswegen ist Stuttgart das neue Herz Europas. Dazu hat man ein Logo gemacht, ein schönes Schokoladenherz, wie man es von der Air Berlin kennt, in dem sich zwei ICEs umarmen und dachte, damit ist Stuttgart 21 erledigt. Das mögen die alle. Jetzt gab es welche, die mochten das nicht. Und die haben gesagt, wir mögen es nicht. Das ist relativ komplex, um sich sowas durchzuschauen. Also ein Herz, das Herz heißt, ich sollte Stuttgart 21 eigentlich mögen. Und die ICEs, die da fahren, die treffen sich in der Mitte. Und deswegen ist das gut, dass wir mit dem Bahnhof was machen und dass diese Strecke von Paris nach Bukarest 8 Minuten kürzer dauert. Die Stuttgart 21-Gegner haben es sich einfacher gemacht. Wir haben gesagt, wir schreiben Stuttgart auf, so wie es jeder kennt, auf dem Ortsschild. Wir schreiben, fahren da raus, wir wollen das nicht, wir streichen es rot durch. Rot ist eine Farbe, die Aufmerksamkeit darstellt und schon ging das Ganze. Dieses Ding, an das können Sie sich möglicherweise erinnern. Ich glaube, auch die Audiozuhörer werden eher das Logo gegen Stuttgart 21, dieses durchgestrichene Symbol, im Auge haben, als dieses Herz am Bahnhof, was kaum jemand gesehen hat. Egal, was Sie davon halten, möchte ich auch gar nicht drauf reingehen. Und dann kam noch was dazu, mit diesem Logo ist eine hervorragende Kampagne gelaufen, dankenswerterweise von Befürwortern wie Gegnern unterstützt. Da sind nämlich die werblichen Dinge, die ich angesprochen habe, perfekt umgesetzt worden. Das Erste, was man machen muss, wenn man in die Köpfe der Zielgruppen reinkommen muss, ist Wiederholung, Penetration auf Werbedeutsch. Das heißt, ich halte ganz viele von diesen Logos so oft wie möglich in die Luft, hunderte Male am Montag. Und je öfter man das sieht, desto mehr merkt man sich das, dass es da eine Aussage gibt, ich bin gegen Stuttgart 21. Das Zweite, das haben nicht die Gegner des Bahnhofs inszeniert, sondern dankenswerterweise die damalige Landesregierung, das ist das Thema Individualisierung und Emotionalisierung. Diese Fotos, und das ist noch eines der freundlicheren von einem Rentner, der hier von Marsmenschen abgeführt wird, es gibt auch welche mit ausgeschossenen Augen und so weiter und so fort, das sind die Fotos, die jeden, der das sieht, sofort in eine Situation bringen, wer ist Ihnen denn da bitte sympathischer? Sind es diese entmenschlichsten Polizisten, die möglicherweise sehr freundlich mit dem Herrn umgehen. Oder es ist dieser verzweifelte Mann, der mit seinem ganzen Gesichtsausdruck sagt, Mensch, glaubt mir doch, ich habe die Erfahrung, ich habe das Alter, seid doch anständig mit mir. Die Emotionen sind ganz klar verteilt und sofort auch unsere Meinungen. Wiederum egal, was das mit dem Bahnhof zu tun hat. Und das Dritte, auch dank der Landesregierung, Action. Ich brauche etwas, was mich in die Nachrichten bringt. Ich kann zum Beispiel einen Wasserwerfer gegen die 9. Klasse der Waldorfschule am Kreierwald einsetzen. Und schon bin ich in den Medien ganz wunderbar dabei. Ich habe die Aufmerksamkeit, ich habe das einfache, merkbare Logo. Ich habe es oft genug gezeigt und schon dreht sich die öffentliche Meinung. Es dreht sich nicht nur die Meinung, ich ziehe es mal auf die Marke rüber. Es wird etwas zu einem Standardsymbol. Früher hat man in Gorleben demonstriert mit so einem gelben Kreis, in dem so eine rote Sonne war mit einer Faust und die sagte Atomkraft, nein danke. Plötzlich war der Castor-Transport Gorleben 21 und durchgestrichen, wie das Stuttgart 21 Logo. Der VfB-Vorstand ist gewertschätzt worden. Der Hochmoselübergang, der Salzweg 21, Supermarkt in einem Dorfkrieg, am Federsee.de 21, alles diese gleiche Visualität, die plötzlich für Protest stand aus der Bevölkerung. Und am Ende CDU 2011 auch durchgestrichen, das hat geklappt. Der Bahnhof ist trotzdem gebaut worden, aber dieses Symbol ist sehr viel stärker wahrgenommen als das andere. Wie gesagt, ich möchte es politisch überhaupt nicht bewerten, sondern rein von der Stärke der Durchsetzung dessen, was Kommunikation ausmacht. Und da schauen wir uns jetzt mal an konkreteren Beispielen an. Die Aussage, das ist nun mal so, glaub mir, wir trauen unseren eigenen Klischees mehr als Informationen. Ich zeige Ihnen mal diese Farbe für unsere Zuhörer am Internet-Audiogerät. Das ist ein Rot. Und die Frage steht, wofür steht denn dieses Rot in der politischen Kommunikation? Hat jemand eine Idee? Spontan? Sie haben eine rote Weste an, vielleicht möchten Sie sich dazu äußern. Bitte? Ja, wunderbar. Für die Partei. Rot steht insgesamt natürlich auch für eine politische Ausrichtung. Wir haben das alle gelernt. Die Roten, bitte? Für links. Ganz herzlichen Dank. So ist es. Die Farbe der politischen Linken ist rot. DKP, MLPD, die Linke, SPD, alles knatschrote Logos. Das Problem ist nur, die Farbe der politischen Rechten auch. CDU und NPD auch knatschrote Logos, überhaupt gar kein Unterschied. Aber trotzdem denken wir bei der Farbe Rot zunächst mal an das Linke, weil wir geprimed sind, weil wir das schon gewusst haben. Warum ist das so? Warum sind auch die CDU und die NPD in Rot unterwegs? Weil Rot nicht nur eine politische Bedeutung hat, sondern viel stärkere andere Bedeutungen. Rot steht vor allem für Aufmerksamkeit und das ist es. Sie erinnern sich an dieses AIDA-Prinzip Attention. Das Erste, was ich als Politiker will, ist, hallo, ich bin's, guck mich bitte an. Und Rot ist eine Farbe, das wissen zumindest wir Deutschen, da hält man erstmal an und orientiert sich. Der Italiener fährt freundlich weiter über die Ampel, aber wir gucken zumindest erstmal und sind aufmerksam, was da passieren könnte. Es steht für Wichtigkeit, es steht für Stärke, es steht auch für Aggressivität, es steht für Liebe, es steht für Macht, es steht für all das, was ein Politiker gerne haben möchte. Und deswegen zieht sich auch der Herr Höcke auf seiner eigenen Website gerne eine rote Krawatte an, obwohl er alles andere als ein roter Politiker ist in diesem Sinne. Das Schöne an diesen Bildern ist, Herr Höcke ist nicht ganz allein mit dieser Optik. Also, wir haben von, ich sage Ihnen jetzt den Namen mal nicht, aber so alles, was Rang und Namen hat in der Weltpolitik und qua Geschlechtlichkeit oder Kleidungspräferenz eine Krawatte zu tragen imstande ist, zieht in der Regel eine rote Krawatte an, zumindest auf Fototerminen, weil es Aufmerksamkeit stärkt, weil es die Optik auf das Gesicht lenkt. Und das ist natürlich ein sehr bewusstes Thema. Das sind nicht die Leute, die sich ihre Krawatte morgen selber aussuchen, sondern das sind die Leute, die von ihren Wahlkampfmanagern, von ihren PR-Beratern für die richtigen Termine die richtigen Krawatten bekommen. Der Bundespräsident reist selbstverständlich, egal wohin, immer auch mit dem Satz schwarzer Krawatten, gedeckter Krawatten, aggressiverer Krawatten, je nachdem, was gerade ansteht in der Stimmung. Und er wird sie sich in der Regel nicht selbst aussuchen, sondern seinen Berater das machen lassen. Das heißt, mit Rot sind Sie erstmal gut dabei, ob Sie politisch links oder rechts stehen, obwohl Sie alle dachten, oder die meisten von Ihnen, das steht politisch auf der linken Seite. Gehen wir zum zweiten Thema, die Verfügbarkeitsheuristik. Das ist mir spontan gerade eingefallen. Das Mittel dazu heißt Penetration, die ständige Wiederholung einer Botschaft. Und damit sind wir in der Werbung beim Slogan. Wir kennen das in Deutschland relativ wenig. Der einzige politische Slogan, der mir in 50 Jahren in Erinnerung geblieben ist, zieht mit, wählt Schmidt. Den konnte ich mir merken, weil er irgendwie 1974 so schön gereimt war und mein Vater war bei der SPD und das fand ich natürlich toll. Und Make America Great Again ist einfach stärker als Stronger Together. Das war das, was Hillary Clinton zu bieten hatte. Das ist eine Aussage, die geht mir leicht von der Zunge, die hat eine gute Rhythmik, die kann ich wiederholen, da kann ich auch alles reininterpretieren, was ich möchte. Und der Protagonist für diese Aussage, Make America Great Again, der hat nicht nur eine Cappy, die das auch darstellt, er hat die Cappy millionenfach verkauft, sondern er hat auch, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das aktivieren kann, eine ganz wunderbare Botschaft dabei. Moment, das macht jetzt auch gar nichts, wenn wir das hier nicht sehen.
Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better
to people with disabilities than me.
Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans.
There's nobody that's done so much for equality as I have.
There's nobody more pro-Israel than I am.
There's nobody more conservative than me.
There's nobody that respects women more than I do.
Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump.
Nobody's ever had crowds like Trump has had.
There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. And nobody even understands it but me. It's called devaluation.
The sale of the uranium, that nobody knows what it means. I know what it means.
Nobody knows more about trade than me.
Nobody knows the game better than I do.
Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump.
I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me.
Nobody knows politicians better than I do.
Nobody knows more about taxes than I do.
Nobody knows more about debt than I do.
Nobody knows the system better.
Und so weiter und so fort. Nobody knows anything better than me, Donald Trump. Das ist das, was in Erinnerung bleibt, und das ist das klassische Thema der Penetration. Ich wiederhole so lange, dass niemand das besser weiß als ich, bis es auch jeder begriffen hat, sich daran erinnert und damit wieder nach außen gehen kann. Das ist auch ein Thema in unseren Wahlkämpfen, wenn auch nicht so deutlich. Martin Schulz hat angekündigt, einen Wahlkampf zu 100% Gerechtigkeit zu fahren. Und er wird dieses Wort Gerechtigkeit hunderte von Malen wiederholen, damit es in ihren Köpfen drin ist und sie bei Gerechtigkeit automatisch an Martin Schulz denken. Auch das ist das Thema Priming und dieser Heuristik, von der ich gerade gesprochen habe. Ein drittes Thema, da kommen wir sehr stark zum Design. Das kenne ich doch bestens. Das Mittel dazu kennen wir aus dem Kommunikationsdesign, das ist mein Fachgebiet, Markenaufbau. Das heißt, wenn ich ein Zeichen darstelle, was in diesem Wettstreit der 3000 Markenzeichen mitspielen kann, wenn ich das klar und deutlich mache, dann werden Sie sich daran erinnern. Und wenn Sie dann mit dieser Aussage etwas verbinden können, was ich positiv belege, dann sind Sie positiv dargestellt in der Rekognition. Sie kennen das schon, Sie haben da was gesehen und das wird positiv aufgeladen. Das machen Marken mit ihrem Zeichen. Der Mercedes-Stern erzählt zwar eine Geschichte, zu Wande, zu Lande, zu Wasser, zu Luft, drei Geschichten. Die Motoren zu Lande werden nach wie vor bei Mercedes gebaut, die zur Luft werden drüben in Friedrichshafen gebaut, die werden bei Airbus gebaut und die zu Wasser werden in Friedrichshafen gebaut, bei der MTU. Das hat mit dem Mercedes-Stern nichts mehr zu tun, das, was das Logo damals erzählte. Aber es erzählt weiterhin die Geschichte vom starken Motorenbau, es erzählt weiterhin Geschichte von Sicherheit, Zuverlässigkeit, Premium-Aspekt, der Nachbar ist neidisch und von eingebauter Vorfahrt. Das sind Werte, die wir mit diesem Mercedes-Stern automatisch verbinden. Und politische Parteien versuchen das ähnlich auch. In Amerika ist dieser Wahlkampf durchkommerzialisiert. Die amerikanischen Wahlbudgets sind im 10- bis 20-fachen dessen, was die deutschen Parteien ausgeben. Und entsprechend gibt es da auch starke Designs und starke Logos. Das kann nur auch schiefgehen. Was ich hier gerade zeige, ist das Wahlkampflogo von Hillary Clinton. Sie hat diese Wahl nicht gewinnen können. In Amerika gibt es Rot und Blau als konzeptionelle Farben, wenn man national was erreichen möchte, das Ganze auf weißem Grund. Gleichzeitig gibt es auch dort politische Farben. Rot steht für die Republikaner, Blau steht für die Demokraten. Hillary Clinton hat sich ein H für Hillary gewählt, in dem ein roter Pfeil nach rechts geht. Rechts stehen die Republikaner, die haben die Farbe Rot. Mit anderen Worten, wenn ich dieses Logo einfach mal politisch dechiffriere, sagt die liebe Hillary, Leute, wählt rechts und zwar möglichst rot. Das ist daneben gegangen. Dass es außerdem auch noch so aussah wie ein Hinweis zu einem Krankenhaus, haben ja auch viele übel genommen. Da gab es viel Spott für diese einfache Form. Eine ganz andere Form hat ein paar Jahre vorher dieser Herr ins Leben gesetzt. Eine absolut ikonische Grafik, Hope mit Barack Obama in den Nationalfarben. Der erste Schwarze, der sich hier gar nicht so schwarz dargestellt hat, sondern das entsprechend übertragen hat. Es gibt immer mal wieder Bilder im Kommunikationsdesign, die haben dann eine Geschichte, die weiterträgt. Ich hatte Ihnen gerade das von Stuttgart 21 gezeigt. Im Übrigen die Frage, ich hatte dort mal kommuniziert, meine Aufgabe war nicht etwa Stuttgart 21 Nein zu sagen, sondern danach die Kampagne Ja zum Ausstieg zu machen. Das musste fast schon schiefgehen, denn wenn man den Leuten die ganze Zeit gesagt hat, Nein gegen Stuttgart 21 und dann muss aufgrund der Gesetzeslage ein Ja angekreuzt werden, dann ist es selbst für den intellektuellen, ambitionierten Linken eine echte Herausforderung, das noch zu glauben und nachzuvollziehen. Das Ergebnis kennen wir. In diesem Fall ist das hier eine Aussage, die Demokraten visuell getroffen haben und das ist das, was wir gerade in den Medien gerne sehen. Martin Schulz, vielleicht etwas breitbackiger als dieser junge Mann hier, aber immerhin mit der gleichen Thematik und er ist nicht nur Haupt, Martin Schulz ist mega von der Form her. Das ist beste Markenkommunikation. Und wenn wir uns mal einen kurzen Ausblick ins Corporate Design erlauben, ich komme mit den Charts durchaus in Time hin, lieber Volker, was macht eigentlich eine Marke aus? Dann stellen wir fest, Es sind wiedererkennbare Signes. Sie kennen das alle, die Marke Nike. Hier sehen Sie die Marke Apple. Das hat nichts mit Äpfeln zu tun oder mit Versuchung, sondern mit Computern und mit Telefonie. Sie sehen, ein Logo macht etwas aus. In der Fachsprache Signet, Signare zeichnen, Logo, Logos, das Wort mit Buchstaben. Wir haben Gestaltungsprinzipien. Dieser Dynamic Ribbon ist nicht das Coca-Cola-Logo, sondern das Gestaltungsprinzip, an dem ich Coca-Cola erkenne, auch wenn der Name nicht dabei ist. Hier erkennen Sie möglicherweise auch eine Marke. Wer sind die Raucher unter Ihnen? Marlboro, das rote Dreieck. Muss auch nicht Marlboro drinstehen, es ist ein Gestaltungsprinzip, was für diese Marke steht. Und die drei Streifen auf blauem oder auf schwarzem Grund kennen wir natürlich auch alle bestens als das Gestaltungsprinzip, nicht das Logo von Adidasler. Das heißt, wir können eine Marke nicht nur erkennen an einem Signet, wir können sie auch an einer bestimmten Gestaltung erkennen. Und wir können sie, wenn wir weitergehen, und Sie alle sind keine ausgewiesenen Typografen. Ich hatte das Vergnügen, das 12 Semester zu studieren. Deswegen weiß ich, das hier ist die Corporate A von Kurt Weidemann 1986 gestaltet. Die meisten von Ihnen wissen, das sieht verdammt nach Mercedes aus. Obwohl Mercedes diese Schrift in der Werbung gar nicht mehr verwendet und den Grauton auch nicht mehr. Sie sind auf diese Optik geprimed, Sie können sich daran wieder erinnern. Und ein guter Designer wird eine Schrift so einsetzen, dass Sie allein daran schon eine Marke wiedererkennen können in einem bestimmten Kontext. Das vorletzte, was ich dabei habe, ist dieses hier. Schon wieder eine Farbe. In diesem Fall Magenta. Und was sagt uns das? Wer könnte der Absender sein? Die Deutsche Telekom, die heute sogar ihre Produkte Magenta 1, Magenta 2 nennt und die sich diese Farbe hat schützen lassen, obwohl sie eine der Grundfarben des Druckprozesses ist. Also auch allein eine Farbe kann bei entsprechendem Werbedruck schon sagen, das ist eine Aussage dieser Marke. Selbst wenn hier vielleicht ein Tattoo-Studio wirbt, dann haben sie definitiv die falsche Farbe genommen. Und das fünfte sind Bildprinzipien. Blubberblasen unter Wasser machen hier Werbung für eine Mobiltelefongesellschaft, bei der man vermutlich auch heute noch nicht unter Wasser telefonieren kann. Aber wir haben dieses Zeichen gelernt. Und diesen jungen Mann sollten Sie auch alle kennen. Wer ist das? Der Marlboro Man. Es ist nicht, es ist eine beliebige Filmszene eines Cowboys, der eine Zigarette im Mund hat. Aber die allermeisten von uns denken an den Marlboro Man. Das heißt, Bilder primen uns auch. Und wenn wir Marken Erscheinung ansehen, dann haben wir das Thema Logo oder Signet, die Farbe, die Schrift, das Design und das Bild als memorierbare Assoziationsanker. An denen machen wir Wiedererkennung fest. Und genau das ist das, was auch in der Politik funktioniert. Das hatte vorhin große Zustimmung gefunden. Das heißt, es gibt noch Hoffnung für das konservative Lager. Denn das hier, dieses Orange mit diesem leichten Verlauf und diese Schrift Kivit ist die Schrift dieser Brand. Ich habe hier ganz bewusst Bilder einfach aus dem Internet zusammengezogen, Google-Begriff CDU-Wahlkampfplakate. Da ist auch jede Menge Schindluder dabei. Gucken Sie da gar nicht so genau hin. Aber die Information, die Sie in Summe sehen, ist, Orange ist diese Schrift, ist die Marke CDU und Sie wissen, wer der Absender ist. Und viele von Ihnen werden jetzt schon sagen, ist mir sympathisch, weil ich seit vielen, vielen Jahren CDU wähle. Und dann werden Sie auch bestätigt durch diese Thematik. Es ist ganz schön schwierig, solche visuellen Dinge zu verändern. Der Schriftzug CDU ist seit den 70er Jahren unverändert, in diesen fetten, klaren Großbuchstaben, leicht dynamisch und knallrot, so wie die Farbe der Sozen, aber sie steht eben auch für die Aufmerksamkeit. Und da hat sich ein bisschen was verändert über die Jahre. Ich zeige hier unterschiedliche Logos, die so seit den 50er Jahren mit dabei gewesen sind, aber in Summe ist die Aussage relativ klar, kraftvolle Buchstaben einer Partei, der man vertrauen kann, bestimmt kein Außenseiter, bestimmt keiner, der ganz vorsichtig und ganz differenziert kommuniziert, sondern die Mitte. Und das ist im Übrigen auch der Slogan, mit dem die CDU aktuell arbeitet. Im Corporate Design, in der Gestaltung, Sie haben das vorhin gesehen an diesem Überblick, geht es noch um mehr. Da geht es um Farben, da geht es aber auch um Formen, wie zum Beispiel diese Sprechblase. Designer finden immer wohlklingende Worte, wenn sie begründen müssen, warum etwas so aussieht, wie es nur für diese Partei aussehen kann. In diesem Fall heißt es, die CDU ist eine Partei mit Haltung und Aussage. Die soll mit einem grafischen Element unterstrichen werden, der Dialogbox. Man kann das auch sicherlich anders machen. Man hat sich hier entschieden, wichtig ist, dass man es jetzt permanent so macht. Und dass Sie irgendwann merken, wenn eine Aussage in Orange mit abgerundeten Ecken zu sehen ist, dann wird sie von der CDU kommen. Diejenigen von Ihnen, die da affin sind, werden sich sofort angesprochen fühlen. Andere werden diese Aussage, die Ihnen vielleicht inhaltlich gefällt, irgendwann automatisch mit dem Thema CDU verbinden und mit anderen Aussagen. Also ein Klassiker für ein visuelles Erscheinungsbild und das macht die Politik hochprofessionell. Die Aussage, die vorhin etwas weniger Freunde gefunden hat, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das neue Corporate Design der SPD 2011 eingeführt, zu einem Knatschrot, ein Knatschlila zu kombinieren. Das ist auf einer Modemesse schon eine echt gewagte Nummer. In der Kommunikation hat es natürlich was mit Aufmerksamkeit zu tun und mit Frische zu tun. Auch hier viel Schindluder dabei in dieser Gesamtsammlung, aber ansonsten ein relativ klarer Auftritt, ein roter Kasten, genau das Umgedrehte vom CDU-Logo. Eine große Fläche, in der wiederum fette Buchstaben stehen, nicht ganz so dynamisch, aber auch hier geht es um Solidität, da geht es um den Arbeiter, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht und sagt, das ist meine Partei, das ist eine, ja, nicht runde Sache, sondern in diesem Fall, ja, wie soll man es jetzt sagen, ein gescheites Quadrat. Die SPD hat auch eine lebendige Historie ihres Logos hinter sich, aber auch hier sehen Sie, fast immer waren es relativ kräftige Buchstaben, relativ klare, und die Großbuchstaben ziehen sich fast durch die gesamte Parteienlandschaft. Und die SPD begründet ihre Farbigkeit mit Rot, ist und bleibt die Kennfarbe der Sozialdemokratie. Das finde ich einen gewissen Euphemismus. Rot ist eigentlich die Kennfarbe des Kommunismus und die Sozialdemokraten haben sich das dann irgendwann ausgeliehen. Sie sagen aber auch, Purpur und Weiß ergänzen die Hauptfarbe. Das Farbspektrum ist damit prägnant, frisch und modern. Es ist vor allem brennend im Auge. Das flimmert fast, wenn man das auf den TV sieht. Und das soll es auch, denn wenn etwas flimmert, dann gucke ich von meiner Chipstüte weg und wieder auf den Fernseher drauf und gucke, was ist denn da los. Und genau dieser Effekt ist auch gewünscht. Deswegen sagt das Corporate Design Manual der SPD, setzt dieses Violett, dieses Purpur ganz kräftig ein. Dieser flimmerige Kontrast, das ist genau das, was wir darstellen wollen. Dass es nicht immer ganz so funktioniert, zeigt dieses Plakat zur Europawahl. Wenn Sie da die Typografie verändern würden, dann wäre es ein CDU-Plakat. Das halte ich schon für gefährlich, zu sagen, hier, weil Europa so schön bunt ist, machen wir es auch mal in Orange. Das kann schiefgehen. Wenn Sie sich gemerkt haben, CDU-Aussagen bitte alle auf Orange, Sie fahren hier mit 60 Stundenkilometer an so einem Großflächenplakat vorbei, dann ist hier die Werbeaussage SPD auch noch rechts unten, wo die Leute laufen vielleicht oder vor der Bushaltestelle stehen, schwierig. Was die SPD auch sehr wohl bedenkt, ist das Thema der Bildwirkung. Authentische Szenen, natürliche Menschen im Umfeld, und das ist etwas, was ganz viele Politiker so machen. Gehen wir ein Stück weit weiter. Ich bin mal in der aktuellen Wahlberichterstattung mit den Umfragen nach draußen gegangen. Wir haben hier eine extrem eng gequetschte Futura, die Schrift der Zukunft, und die gehört der Alternative für Deutschland. Die mit diesem Hellblau arbeitet, das hat vorhin erstaunlich viel Zustimmung gefunden. Die sind nicht blöd. Ne? Also das ist eine Thematik, bei der man sagen muss, das spricht viele von uns an, auch wenn wir diesen Politikstil nicht mögen. Wenn ich die gleichen nochmal fragen würde, wählen Sie denn bitte auch AfD? Also jetzt traut sich natürlich keiner, ne? Aber ich glaube, ich hoffe, ich wünsche mir, der Quotient wäre deutlich geringer, den wir in diesem Kontext hier haben. Man muss aber sagen, diese Kommunikation ist zwar typografisch nicht geglückt, aber sie funktioniert. Es ist extrem gut lesbar. Blau ist eine Farbe, die Vertrauen ausdrückt. Der Pfeil ist etwas, was nach oben geht, es geht wieder aufwärts. Das unterstützt diese gesamte Politik, genauso wie diese Aussagen, die sehr plakativ, sehr deutlich rüberkommen. Im Prinzip keine schlecht gemachte Werbung, so leid es mir tut, das sagen zu müssen aus rein technischer Sicht. Das Gleiche gilt in ganz anderem Kontext für diese Aussage. Kräftige weiße Schrift auf rotem Grund steht für die Linke. Und bei der Linken sind sich eigentlich alle Designer einig. Aus der technischen Wahrnehmung der Wahlkampagnen ist das das Beste, was wir haben in Deutschland. Wenn Sie daran denken, dass Sie nur einen Bruchteil einer Sekunde Zeit haben, um an einer Aussage vorbeizufahren, dann können Sie im Vergleich zu vielen anderen Plakaten das sehr gut lesen, was hier draufsteht. Sie haben ein Logo, was sehr klar ist, was sehr deutlich ist, noch ein bisschen kräftiger als die CDU, noch ein bisschen dynamischer als die SPD, mit dem kleinen Fähnchen. Es hat nur einen Schönheitsfehler. Die Schrift ist die Corporate, von Kurt Weidemann entwickelt für Mercedes-Benz. Dass ausgerechnet die Linke sich die als Hausschrift nimmt, ist dann schon eine spannende Nummer aus fachlicher Sicht, aber offensichtlich funktioniert es durchaus. Und die Logo-Historie ist noch nicht so alt, wie die Linke auch noch nicht so alt ist. Aber diese Plakate, klare Aussagen, sind das, was politisch sehr stark in Erinnerung bleibt. Die Grünen wollten immer anders sein. Sie haben das entsprechend auch durch eine Slap-Serif-Schrift deutlich gemacht. Da ist Substanz dahinter, das hat aber nicht die Kräftigkeit der anderen Plakate. Auch hier viel Schindluder, aber eine generelle Aussage. Aufgrund der einen oder anderen Grafik mache ich es vielleicht mal schnell weiter. Das Logo ist eine nette Reminiszenz an die erste Turnschuhgeneration, die mit der Sonnenblume in den Bundestag gekommen ist. Das ist geblieben. Das ist auch immer schon geblieben. Es hat nur gar nicht mehr so viel auszusagen, sondern es macht das ganze Thema freundlicher. Und die Grünen haben, das ist ein Auszug aus dem Corporate Design Manual, also aus der Grundwahrnehmung dessen, wie die Partei auftreten soll, vor allem gesagt, wir arbeiten weniger mit Fotos als andere Parteien. Wir haben inhaltliche Aussagen und die illustrieren wir. Man kann von diesen Aussagen halten, was man will. Die Grünen halten auch davon, was sie wollen. Denn wenn sie jemanden haben, den sie nicht illustrieren müssen, in diesem Fall Winfried Kretschmann, dann sind die ganzen Aussagen zum Thema Corporate Design plötzlich obsolet. Denn Bilder trägen sich stärker ein und Menschen, denen wir vertrauen, prägen sich noch stärker ein. Dann wirft man sein eigenes Corporate Design über den Haufen. Das Design der Politik bei der FDP ist seit dem letzten Wahlkampf knallbunt. Eine Berliner Agentur hat den gelben Freien Demokraten nicht nur die Punkte weggenommen, sondern auch die Farbigkeit ergänzt. Wir haben da ein buntes Mischmasch und das Ganze soll Lebendigkeit in die Partei reinbringen, die sie nach dem sich verabschieden aus dem Bundestag ja auch dringend braucht. Neue Zielgruppen, neue Wählergruppen, einen entsprechenden Forscherauftritt. Und das ist schon eine ganz, ganz deutliche Veränderung dessen, was wir kennen. Die FDP war eigentlich immer blau und gelb und hatte diese Punkte. Irgendwann hatte sie die Punkte nicht mehr. Jetzt hat sie nicht mehr die Farbigkeit. Und auf das letzte Thema möchte ich nur peripher eingehen. Das Design der Politik ist einfach unglaublich stark. Zur weiteren Information empfehle ich Ihnen hier das Buch NSCI von Andreas Koop, der auch hier schon verschiedentlichen Vortrag gehalten hat, der sich aus fachlich-designerischer Sicht mit der Stärke dieses Auftritts auseinandersetzt, von dem bis heute viele Populisten und auch andere lernen können. Und so unterschiedlich sieht das gar nicht aus, wenn wir hier mal weiter ins Detail gehen. Weitere Aussage, das finden alle anderen auch. Was mache ich damit, mit diesem Herdentrieb? Ich mache Massenmotivation. Und auch hier gucken wir gerne wieder auf die USA. Conventions, Wahlkongresse, das war bei uns gar nicht so hip. Das wurde hin und wieder in der Tagesschau gezeigt, da hält man dann Stimmkärtchen hoch. Inzwischen hält man keine Stimmkärtchen mehr hoch, sondern man schreibt SMS, die dann gezählt werden. Und Donald Trump kann sagen, 136.000 SMS in den letzten 5 Minuten unterstützen mich. Ganz Amerika wird mich wählen, make America great again. Die Leute halten Plakate hoch, ob das bei Hillary Clinton oder bei ihrem Wettbewerber der Fall ist. Wir haben diese Kernaussagen, wir haben die Farbigkeiten und davon lernen wir. Davon lernen wir in unseren Wahlkämpfen ganz erheblich. Hier steht zwar noch außerordentlicher Bundesparteitag, das ist nicht ganz so sexy, aber dahinter leicht links schon Zeit für mehr Gerechtigkeit relativ deutlich. Und dem Publikum gibt man genau die gleichen Fähnchen wie in den USA, bis hin, dass man auch bei den Sozialdemokraten jetzt blaue Plakate hochhält, weil das ja ein bisschen amerikanisch sein soll und wir hier geprimed sind. Wir finden das spannend, diese großen Veranstaltungen. Ich gebe ein bisschen Gas, denn so eine knappe Stunde ist, glaube ich, schon vorbei. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja? Wunderbar. Der sieht aber gut aus. Der Halo-Effekt, den wähle ich. Wir finden irrelevante Informationen wichtiger als relevante. Zum Beispiel dieser hier. Doktor oder nicht Doktor Karl Theodor zu Guttenberg. Ein Adliger, ein gut aussehender Mann. Ein Mann mit Brille. Brille, Kompetenz. Ganz einfach. Ne? Also nicht Sehschwäche, sondern schlau. Das ist einer seiner Parteigenossen, Markus Söder. Der hat es auch probiert, sich in New York fotografieren zu lassen. Das ist nur kräftig in die Hose gegangen, wenn wir das miteinander vergleichen. Hier der Strahlemann, der souverän attraktiv dasteht. Hier der etwas verkniffene Wirtschaftstheoretiker vor dem New York Stock Exchange-Schild. Farbe, Charisma, Ausstrahlung ist eine Thematik, die nicht jedem gegeben ist. Und entsprechend sind die Beliebtheitswerte auch in den Parteien. Für mich ein Riesending ist das hier. Das hat nichts mit Bildern zu tun, aber mit der Thematik dessen, wie sie darauf reagieren. Ich bin Professor für Kommunikationsdesign. Wenn ich mich für eine politische Partei aufstellen lassen würde, würden Sie mich vermutlich auch für Naturschutz oder Kfz-Kennzeichen oder für sonst was für kompetent halten, was ich überhaupt nicht bin. Die 4 Buchstaben sind ein echter, messbarer Wahlvorteil bei einer Partei und deswegen wird jede Partei, wenn irgend so ein Titel dasteht, den auch groß aufs Wahlplakat schreiben. Prof ist natürlich Gold, aber es gibt auch noch eine Silberkategorie, Dr. Med. Genau die gleiche Geschichte. Ein Dr. Med ist überproportional im Bundestag vertreten, Doktoren ohnehin, weil Doktoren kompetent sind. Dem Arzt vertraut man, der hat einen guten Beruf, also wird der Facharzt für Gastroenterologie auch der richtige Fachmann für Flüchtlingspolitik sein. Was auch immer, es wird ihm zugetraut, nur weil es diesen Titel gibt. Und das zahlt ein bisschen auf das ja vorletzte Thema ein, das ist mir alles zu kompliziert. Ein Wort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ein Titel suggeriert etwas, was vielleicht gar nicht der Fall ist. Wir hatten es über Signet, Farbe, Typografie und Layout. Wir haben die Bildwelt noch außen vor gelassen. Und in der Bildwelt zeigt sich das, dass es nun für die Zuhörer am schwierigsten darstellbar, am allerdeutlichsten. Diese Bilder kennen wir alle. Adolf Hitler mit dem deutschen Gruß, das ist der harte Diktator. Aber Politik ist nicht nur hart, sie inszeniert sich. Adolf Hitler hat jedes Jahr zum 20. April Briefmarken veröffentlicht, auf denen dieses Motiv in vielfältiger Variante drin war. Der Führer erhält Blumen in der Regel von einem jungen Mädchen. Volksnähe, Freundlichkeit, der Führer lächelt, der Führer am Obersalzberg entspannt im Liegestuhl. All solche Fotos wurden damals bewusst und professionell von seinem Propagandaministerium veröffentlicht. Wladimir Putin. Nackt auf dem Pferd. Das ist ein offizielles Bild der staatlichen Nachrichtenagentur ITA-TASS. Der Führer des russischen Volkes muss sich nicht verstecken in Kampfuniform. Es gibt auch noch Fotos bei der Jagd, beim Angeln und so weiter und so fort. Ein echter Naturbursche, dem man vertrauen kann. Bei solchen Fotos wissen wir alle, das ist wahnsinnig inszeniert. Der Hitler hat in der Regel relativ wenig Blumen entgegengenommen und er hat, der Putin reitet vermutlich auch mit nacktem Oberkörper relativ wenig. Wir machen uns da unsere Gedanken drüber und lächeln. Und dabei merken wir gar nicht, wie es uns anders geht. Bei Diktatoren ist das ganz einfach. Dieses Bild hier des nordkoreanischen Führers ist ganz offensichtlich im Photoshop massivst nachgearbeitet. Der Mann soll für die dortigen ästhetischen Verhältnisse gut aussehen. Das staatliche Fernsehen zeigt ihn so vor den Nachrichtensendungen. Auch hier ein Grinsekuchenhonigpferd. Wir lächeln ein bisschen drüber. Ich meine, der Mann hat Atomwaffen. Und wir lächeln am meisten über diese Bilder, wo er immer irgendwo steht, sich freut und hinter ihm sitzen 10 Leute und schreiben irgendwas begeistert mit, was er da sagt. Mein persönliches Lieblingsbild ist Kim bei der begeisterten Inspektion einer was auch immer Anlage. Es kommt irgendwas Schwieriges raus, ich will es gar nicht wissen, aber das ist toll. Das heißt, dieser Mann, der Angst und Schrecken verbreitet, der sein Volk hungern lässt, inszeniert sich als der wohlwollende, fröhliche Mensch. Und das kennen wir in einem ganz erheblichen Maße, immer dann, wenn die Politik nicht ganz so sauber ist. Ich lasse das einfach mal unkommentiert in diesem Bereich. Politiker, die sehr harte Maßnahmen durchführen, zeigen sich ganz oft mit einem entspannten Lächeln. Vertrau mir, ich kriege das schon in den Griff. Bei uns sieht es ein bisschen anders aus. In der Regel wird Politik ernst genommen. Wir lernen aber auch daraus, denn das ist erfolgreiche Kommunikation. Ich möchte es nicht politisch bewerten. Unser Bundespräsident, eine Quelle, das Auswärtige Amt. Der Herr Steinmeier sieht auf diesem Foto so aus, wie wenn der gerade in Urlaub fährt. Dabei ist es ein Regierungsbesuch in Japan, der hier fotografiert wurde. Der ist total entspannt, der macht es easy, der ist souverän, dem kann ich vertrauen, auch wenn er harte Entscheidungen treffen muss. Und wenn wir uns die offizielle Kommunikation anschauen, nochmal zurück zu Herrn Erdogan, dann ist es eben diese Lockerkeit, die wir haben, wenn es um die schwierigeren Aussagen geht. Wenn wir Deutsche jemandem vertrauen wollen, schauen wir uns doch mal Bundeskanzlerin.de an, die offizielle Regierungsseite, dann ist das ein deutlich weniger entspannter Begriff. Die Frau macht Politik mit Ernsthaftigkeit. Da ist wirklich harte Arbeit dahinter. Es gibt einen Downloadbereich auf dieser Seite, auf dem Sie sich etwa 150 Pressefotos runterladen können. Die zeigen Angela Merkel in dieser Form. Das sind Fotos, von denen ich glaube, dass sie keine Dame hier in der Runde freiwillig von sich veröffentlichen würde, weil es einfach brutal angestrengt aussieht. Da ist keine Lockerheit dahinter. Das ist harte Arbeit, was die Frau macht. Und sie macht es für unser Land. Wir können ihr deswegen vertrauen. Das ist extrem deutsch in der Darstellung, diese Anstrengung zu zeigen. Wir stehen da drauf. In Amerika würde das nicht passieren. Dieser Gang hier ist eine ganz schwierige Nummer. Aber auch Angela Merkel lernt aus der Lockerheit der Amerikaner, lernt aus der Lockerheit aus Themen, die überhaupt gar nicht locker sind. Sie hat nämlich noch eine private Website. Und diese private Website, nicht bundeskanzlerin.de, von der diese Fotos hier kommen, sieht so aus. angelamerkel.de. Eine lächelnde, entspannte Frau, die locker sich eine Strähne aus der Stirn bläst und eigentlich ja, sehr persönlich nach vorne guckt, sagt, bitte scrollen. Und dann kommen solche Fotos. Ich sehe viele interessante und außergewöhnliche Orte, aber zu Hause kann ich fernab vom Trubel der Politik meinen Kopf frei bekommen, lesen und so weiter und so fort und offensichtlich mit dem Boot hinfahren. Die Wahrheit ist, sie hat dieses Boot gar nicht selber gerudert. Das macht nämlich dieser junge Mann hier. Sigmar Gabriel auf seiner Website. Also das Thema des Ruderbootes ist in der Politik ganz offensichtlich eine Chiffre, die wir gerne sehen. Trotzdem geht es auch um Konzentration und das ist wieder die neue SPD. Da ist jemand, der sich um Gerechtigkeit bemüht. Gerechtigkeit ist keine lockere Geschichte. Genauso wenig, wie es das Thema war im Situation Room 2011 beim Angriff auf Osama Bin Laden. Eines der berühmtesten Fotos von Barack Obama, der einen Spitzenfotograf organisiert hat, der in allen möglichen Situationen ihn bestens porträtiert hat. Und das hat sich ausgewirkt. Dieses Foto von 2011, eine Ikone, der konzentrierte amerikanische Präsident Hillary Clinton, damals als Außenministerin, die Hand vorm Mund, da geht es wirklich ums Ganze, da geht es um Amerika. 2012, Präsidentschaftswahlkampf, der Gegenkandidat mit Romney, mit diesem Foto in seiner offiziellen Kampagnenwebsite. Eines der meistzitierten Fotos auf Internetblogs. Was ist das, was hier passiert? Das sieht so aus, wie wenn dieser Herr in einem Sessel auf dem Flughafen sitzt, auf dem Rollfeld und jemand putzt ihm die Schuhe, auch noch ein Schwarzer. De facto ist es ein Sicherheitscheck. Aber so ein Foto hätte nie passieren dürfen. Denn das zeigt die Überlegenheit des Republikaners gegenüber der einfachen Arbeitskraft. Das zeigt die Arroganz, sich vor einem mehr oder weniger Privatjet hinzusetzen mit einem eigenen Stuhl. Das ist das genaue Gegenteil von diesem Foto, was Obama zeitgleich hat veröffentlichen lassen. Nur 2 Wochen Unterschied in der Veröffentlichung. Auf dem Weg zu irgendeiner Besprechung gibt er ja, die Faust, die Hand einem Iberoamerikaner, begleitet von farbigen Amerikanern. Das sind Fotos, mit denen man Wahlen gewinnen kann. Und auch daraus lernt wiederum die SPD, und da lernt mit Sicherheit auch die CDU und andere Kampagnen, dass Thematik Migrationshintergründe positiv zu setzen, ist etwas, was Wahlen entscheiden kann. Auch in Deutschland. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man anders kommunizieren. Zum Beispiel so. Frauke Petri, ihre eigene Seite frauke-petri.de. Und wenn Sie mal genau hingucken, der Beamer gibt diese Auflösung einigermaßen her, dann sehen wir ein Gesicht, das können Sie selbst mit 10 cm Schminke nicht hinbekommen. Diese Schminke heißt Photoshop. Und das Learning, wenn man das mal miteinander vergleicht, geht deutlich eher in diese Richtung. Das ist die gleiche Mentalität, die dahinter steht, rein auf der visuellen Ebene. Und ich setze gerne noch einen drauf, weil mir das auch persönlichen Anliegen ist in dieser Thematik. Björn Höcke, einer unserer profiliertesten deutschen Politiker. Das ist seine eigene Website, björnhöcke.de. Nicht viel Vergleichbarkeit zu Frauke Petri, obwohl es die gleiche Partei ist. Also ganz offensichtlich andere Technologie dahinter. Aber haben Sie dieses Foto schon mal gesehen im Laufe dieses Vortrags? Können Sie sich an irgendwas erinnern? Diese Perspektive von weit unten, der Blick rechts nach oben? Das ist beängstigend. Ne? Das ist eine visuelle Form und das zieht sich durch die Kommunikation von Höcke durch, dass er sich in Gesten ablichten lässt, die ganz, ganz nahe an der Fotografie der Größen des Nationalsozialismus stehen. Da wird eine Tradition aufgebaut, die er offiziell immer bestreiten wird, die er aber visuell ganz klar durchführt. Und auch das hat Wahlpotenzial. Ich gehe ganz kurz noch auf ein paar Faktoren ein und dann kommen wir noch zu einer Diskussion Humor. Humor ist etwas, was uns bewegen kann in der Politik. Das war keine lustige Geschichte. Humor ist allerdings etwas für Menschen mit Intelligenz und da muss man aufpassen, weil das nicht alle haben. Berühmtestes humoristisches Plakat, deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen, von Klaus Steg. Das war etwas für die Intellektuellen, die die SPD wählen wollten. Nicht jeder hat das so verstanden. Es gab damals Diskussionen, wie das denn sein kann, ob das im Wahlprogramm steht und so weiter und so fort. Das haben große Teile, gerade auch der SPD-Wähler, einfach nicht verstanden, weil es einen Witz hatte, der zu intellektuell war. Dieses Plakat von Katja Suding, unser Mann für Hamburg, hat die FDP noch im Wahlkampf wieder zurückgezogen, weil die Leute das nicht witzig fanden. Die haben es nicht kapiert, was das soll. Die meisten von Ihnen lächeln hier, die meisten von Ihnen sind Akademiker. Wir wissen diesen Witz zu schätzen, im Thema Gender, Diversity und so weiter damit so umzugehen. Es gab Feministinnengruppen, die sich dagegen verwahrt haben, dass man sowas sagt und gesagt haben, schlägt genau in die Kerbe, ihr habt nichts begriffen, kein Humor. Rechts gegen rechts, eine der erfolgreichsten Werbeaktionen der Welt, in der Werbung. Man hat den Marsch der Rechtsradikalen in Wunsiedel dazu genutzt, auf dem Boden Markierungen aufzukleben und für jeden Meter, den die Rechtsradikalen gelaufen sind, 10 Euro an eine Initiative rechts gegen rechts zu spenden. Und nachdem 10 Kilometer gelaufen waren, waren eben einige tausend Euro für eine Ausstiegsgruppe aus dem faschistischen Umfeld da gewesen. Das Ganze mit rosa Plakaten, wenn das der Führer wüsste. Auch das wurde von den Rechtsradikalen kaum verstanden. Es wurden Bananen angeboten als Wegzehrung. Auch das wurde nicht verstanden vom Humor her. Die Leute, die sich das angeschaut haben, haben sehr wohl verstanden. Aber solche Aussagen funktionieren nur, wenn sie in ganzer Länge gezeigt werden und wenn sie auf ein Publikum treffen, das das wahrnehmen kann. Zweiter Aspekt, ich beeile mich, lieber Volker, Erotik. Erotik funktioniert in der Wahlwerbung nicht. Das ist ein Plakat der AfD, hat nicht funktioniert, ist auch einigermaßen beruhigend, dass das nicht funktioniert. Hier wird auf die Silvesterübergriffe eingegangen mit einer blonden, vollbusigen Frau, mit der vermutlich viele gerne übergriffig werden würden. Eine komplett irrelevante und irreführende Aussage, noch schlimmer schafft es eigentlich nur die NPD, Minirock statt Minarett, das ist etwas, was Sie vielleicht lustig finden, was aber überhaupt nicht lustig ist, auch nicht humorvoll ist, es ist einfach nur sexistisch und es funktioniert nicht. Das kann man psychologisch messen. Erotik ist kein Mittel der Politik und eine gute Nachricht, fast zum Schluss, Furcht auch nicht. Das hier ist ein Plakat der NPD in Görlitz, die Polen-Invasion stoppen. Rechtsradikalstes Gedankengut, übrigens verboten. Dieses Plakat durfte nicht mehr aufgehängt werden. Es hätte aber auch nicht funktioniert. Denn Furcht löst Reaktanz aus. Etwas, was Negatives kommuniziert, mögen wir nicht, da wollen wir auch nichts davon hören. Und genau das ist ein Thema, mit dem wir umgehen müssen. Und ich komme damit zum Schluss und zum Ausblick, der vielleicht für den einen oder anderen auch in der Diskussion wichtig ist. Wie gehen wir denn mit solchen Aussagen um? Wie gehen wir damit um, dass die Politik das alles so macht, dass wir das psychologisch schon geprimed davor gewusst haben? Politische Werbung ist Populismus. Es geht darum, völkisch dem Volk entsprechend zu reden, populistisch zu reden. Und egal ob SPD, ob CDU, ob demokratische, ob radikale Parteien, all das, was Sie in der politischen Werbung sehen, ist populistische Kommunikation. Wir können nicht einfach sagen, wie können wir die Populisten bekämpfen, ohne ihre Methoden zu benutzen. Wir nutzen sie auch in den demokratischen Parteien. Denn wo wollen sie die Grenze ziehen? Was ist gut, was ist böse? Was ist guter Populismus, was ist böser Populismus? Sagen Sie mir, wo die Grenze ist. Wenn Martin Schulz, der mit Sicherheit vor ein komplexes Wahlprogramm steht, in seinen Reden 100 Mal oder 1000 Mal auf den Marktplätzen die Faust ballen wird und sagt, wir brauchen mehr Gerechtigkeit, das ist Populismus. Wenn die AfD Ähnliches macht und es geht gegen die Überfremdung, sehen wir es sofort als Populismus. Politische, werbliche Kommunikation ist populistisch und es lässt sich nicht trennscharf trennen, wo wir da was machen wollen. Wir können es verbieten. Wir können das so machen, wie zum Beispiel mit Zigarettenwerbung. Wenn die verboten wird, wird trotzdem geraucht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die NPD ist zu unbedeutend, um sie zu verbieten. Das finde ich eine sehr souveräne Reaktion, damit zu sagen, eine Demokratie muss das aushalten können, dass wir mit dieser Werbung konfrontiert werden. Man könnte es regulieren. Man könnte zum Beispiel sagen, man macht alles nur auf eine sachliche Information, wie zum Beispiel den Faktencheck, den die Bundeszentrale für politische Bildung anbietet. Ich halte das für eine denkbare Alternative, politische Werbung, die auch irgendwo anders dann populistisch da sein wird, zumindest auf den staatlich zur Verfügung gestellten Flächen, so zu reglementieren, dass es um sachliche Aussagen geht, hinter denen eine Ethikkommission steht, hast du eine Frage beantwortet, ja oder nein. In einer sachlichen Schrift, schwarz auf weiß, mit einem Parteilogo dahinter oder auch nicht, um Leute zur Wahl zu informieren. Warum lassen wir uns die Innenstädte zupflastern mit populistischer Werbung auf Staatskosten, auf staatlich reglementierten Flächen, wenn es dort um Informationen gehen könnte? Das können wir auch auf andere Kanäle überbringen. Ich würde mich freuen, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Aus meiner Sicht ist so ein Faktencheck aber auch nicht die richtige Methode, denn den Trump-Wählern ist der Faktencheck vollkommen egal. Die finden es richtig, dass er eben mal keine Ahnung hat von etwas, dass er mal einfach lügt und sie sagen, genau das ist das, was ich auch hören möchte. Das Einzige, was aus meiner Sicht hilft, ist ein Bewusstsein darüber, dass einem klar wird, dass auch wir mit unserem intellektuellen, akademisch geprägten Wissen manipuliert werden, von vorne bis hinten mit dieser Kommunikation und uns hin und wieder mal einen Schritt neben uns stellen und sagen, habe ich das wirklich so verstanden, habe ich das wirklich so gewollt, was jetzt in mir passiert oder ist das Ausdruck von dem, was schlaue Designer gemacht haben? Es sollte ein Thema sein, sich klarer zu informieren, da ist jeder Einzelne gefragt und noch wichtiger, andere zu informieren. Es gibt eine Aussage, die mir Hoffnung macht, und damit komme ich zum Schluss. Gefragt, wie man Nichtwähler motivieren konnte, gab es akademische Studien, man hat Aussagen, Argumente, die die Nichtwähler, die größte Wählergruppe, wie gesagt, von ihrem Nichtwählen abbringen soll, auf Wahlzettel geschrieben, man hat die in die Briefkasten gesteckt, Veränderung null. Man hat eine Gruppe Studenten losgeschickt mit den identischen Argumenten, die auf diesen Zetteln standen, und sie klingeln drücken lassen. In den USA durchgeführt, dieses Experiment, Veränderung, 10% weniger Nichtwähler in diesen Bereichen. Das heißt, in dem Moment, wo Sie politisch informieren, wo Sie sich persönlich involvieren, wo Sie als Mensch kommunizieren, haben Sie eine Möglichkeit, gegen Populismus oder gegen Ignoranz voranzugehen. Solange Sie das der Werbung überlassen, wird sie populistisch bleiben. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem, gehen Sie wählen, 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 fast egal in welcher Farbe, eine habe ich weggelassen. Herzlichen Dank.
So, verehrte Damen, werte Herren, da die Zeit knapp ist, gebe ich Ihnen die Chance, sofort einzusteigen. Was würden Sie unseren Herrn Referenten gerne fragen? Da hinten haben wir eine Frage. Ich werde sie wiederholen, damit Sie alle das mitbekommen. Sie sagen, Furcht hat doch eine Wirkung, wenn wir Terroranschläge haben, kommen Rechtspopulisten beispielsweise und nutzen die dadurch entstandene Furcht aus für ihre politischen Zwecke. Also Furcht funktioniert doch.
Das ist zunächst mal in der Reaktion richtig, aber nicht in der Kommunikation. Der Fachbegriff dafür in der Psychologie, in der Wahrnehmungspsychologie heißt Reaktanz. Wenn ich etwas Negatives kommuniziere, dann mag ich das nicht. Und ich mag es auch nicht hören und ich mag mich mit solchen Aussagen nicht auseinandersetzen. Ich habe natürlich den Nährboden geschaffen für populistische Parolen. Wenn jetzt irgendwo ein Terroranschlag passiert, ist die Aussage Ausländer raus relativ naheliegend. Trump hat das in den USA wunderbar vorgemacht. Es gibt, glaube ich, zwei Anschläge, die von islamistischen, ausländischen Terroristen auf dem US-Boden verursacht wurden. Der Rest waren Amerikaner oder Leute, die da schon immer lebten. Trotzdem zieht diese Aussage. Wenn man sie allerdings politisch auf die Plakate schreibt, ist das kein Wählergrund. Und das lässt sich wahrnehmungspsychologisch deutlich machen. Einige populistische Parteien, ich habe ein Beispiel von der NPD gezeigt, merken das nicht. Und das ist verdammt gut so, dass sie es nicht merken. Die versuchen uns Angst zu machen, mit dieser Angst auf die Wahlplakate zu gehen. Die Reaktion der allermeisten Menschen, bis auf diese kleine, hoffentlich bedeutungslose Gruppe, die darauf abfährt, wird sagen, das mag ich nicht. Was man braucht in der Kommunikation, ist die Umkehrung in eine positive Aussage. So schlimm das wäre beim Thema NPD, Deutschland den Deutschen ist eine positive Aussage, Ausländer raus ist eine negative Aussage. Und das ist etwas, was bei vielen populistischen Parteien, die einfach zu dumm sind, nicht berücksichtigt wird, dass sich auch negative Inhalte in positive ändern muss, damit sie in der Kommunikation überhaupt ankommen. Aber richtig ist natürlich, Furcht ist ein Grund, zur Wahl zu gehen. Und deswegen ist es vielleicht erst recht ein Grund, sehr bewusst auch Nichtwähler aufzufordern, die nicht Furcht haben, zur Wahl zu gehen. Denn solche Impulse können wir auch nur mit anderen Impulsen beantworten.
Nun gut. Haben Sie noch was zu fragen? Sie verdauen, ja, bitte. Also Sie sagen, der Herdentrieb sei angesprochen worden, aber heute seien wir doch sehr auf Individualismus eingestellt. Wie sieht es denn damit aus in der politischen Werbung?
Das Beispiel ist vielleicht die Grünen-Werbung, die gegen das eigene Corporate Design verstoßend Winfried Kretschmann ganz groß in den Vordergrund rückt, als den Menschen, bei dem man weiß, durch die Wahlumfragen, dem vertrauen auch viele Nichtwähler, Wähler des anderen politischen Spektrums. Und prompt wirft man seine Grundsätze über den Haufen. Ganz grundsätzlich richtig ist, und das sehen wir in der Werbung, es ist nichts für uns ansprechender als ein menschliches Gesicht. Wir lesen daran ganz viel ab. Wir können jemandem gegenübertreten und sagen, ich kann dich nicht riechen. Das hat auch olfaktorische Gründe, auch aus der Archaik. Aber wir sehen einem Gesicht sehr schnell an, ist das sympathisch oder nicht. Beste Beispiel dafür ist eine Tinder-App beispielsweise. Sie wischen nach links oder rechts und machen darüber Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen können. Ihren Partner wählen sie rein visuell aus auf solchen Portalen. Das ist natürlich ein ganz zentraler Aspekt. Gleichwohl ist es in der politischen Kommunikation sinnvoll, dieses Individuum in eine Menge von Menschen zu stellen, die sich von ihm vertreten fühlen. Denn ich bin nicht dieser Politiker. Ich bin nicht Winfried Kretschmann. Ich bin aber vielleicht gerne Teil einer größeren Bevölkerungsmenge, die ihn gerne wählt, die sich von ihm vertreten fühlt und ich fühle mich in dieser Menge wohl. Menschen sind ungern Außenseiter. Wenn irgendwo 10 Leute zusammenstehen, dann ist es blöd, an der Seite zu stehen und niemanden zum Reden zu haben. Dann gehöre ich lieber zu diesen 10 dazu. Und das ist dieser Herdentrieb. Der wird in der Politik natürlich manifest durch einen Menschen, der diese Herde optimal repräsentiert. Und in dem Sinne bin ich natürlich bei Ihnen. Das ist die Fokussierung auf die Individualität. Wenn dieser Mensch sich aber so verhält, dass er bestimmte Eigenschaften hat, die mich überhaupt nicht repräsentieren, dann mag ich ihn plötzlich nicht mehr so gerne. Also ein Winfried Kretschmann ist sicherlich für auch ein konservatives Spektrum viel einfacher wählbar als Grünen-Politiker, weil er ein bekennender Christ ist und damit aus einem klassischerweise konservativ geprägten, auf der Alp befindlichen Milieu stammt, das normalerweise im christlich-sozialen oder christlich-demokratischen Spektrum seine Wählerschaft findet, sich aber in dieser Person am besten repräsentiert fühlt, im letzten Wahlkampf offensichtlich besser als durch den Kandidaten der Christdemokraten. Diese Wählerwanderung kann man nachweisen. Aber Sie werden das ganz oft auf Wahlplakaten sehen, dass Sie einen Politiker im Gespräch sehen, auf Augenhöhe mit der Menge. Das ist dieser Repräsentationsaspekt, der hier eine große Rolle spielt.
Der Herdentrieb hat Sie so massenhaft heute Abend in die Aula geführt. Ich mache ganz unsympathisch ein bisschen Eigenwerbung. Dieses fehlende Differenzkriterium zwischen dem guten und dem bösen Populismus, ich lehne mich mal aus dem Fenster, den werde ich am letzten Abend hier versuchen zu klären und dieses Kriterium anzugeben. Aber bis dahin haben wir ja noch eine Menge Programm. Zum Beispiel nächste Woche, da kommt Ernst-Peter Fischer. Und er wird uns mit der Frage, wenn man die Wahl hat, konfrontieren mit dem Blick auf die Wissenschaftswelt. Womöglich sind Sie da auch wieder dabei, das wird mich freuen. Ich danke Professor Jochen Redeker für den Vortrag heute Abend, Ihnen fürs Kommen, schönen Abend. Und ja, haben Sie die Wahl, was Sie heute Abend noch anstellen.
Vielen Dank.